redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Fotografie, worin Chris Marquardt, der so viel mehr davon versteht als ich, mir ein bisschen was darüber erzählt. Hallo Chris.
Hallo Holger.
Thema heute?
Ja, wir hatten es angekündigt, als Sie fragen, wir antworten. Das ist aber ein bunter Strauß an verschiedenen Sachen, die so, ich war in Grönland.
Das ist aber jetzt auch nicht so, schickt uns Fragen, wenn ihr welche, es war jetzt nicht so erfolgreich, ne?
Die Idee, ich habe also 3 Fragen schon, da kann immerhin. Man auch relativ, die hätten wir auch noch eine ganze Sendung ausdehnen können, will ich aber nicht tun. wir haben so 3-4 Kleinigkeiten, auch mal wieder so ein paar Köstlichkeiten. Die Fotokina ist jetzt dann.
Große Fotomesse
also nicht,
in Köln.
Nicht jetzt dann, sondern wahrscheinlich, wenn die Sendung dann auf dem Äther landet,
du meinst,
ist sie schon gewesen worden.
In 7
sein.
Wochen, ne? Weil ich sie immer wieder verschiebe, die Veröffentlichung, weil es so praktisch zeitlos ist.
Du kannst sie natürlich jetzt ein Jahr auf Halde legen, genau. Die Sendung. Und dann ist es wieder zur, 2 Jahre auf Halde und dann ist wieder Fotokina. Also Fotokina 2016, wenn wir das ja aufnehmen, ist die bald. Jetzt haben wir den Datumsstempel draufgehauen. Bist du hast du Gas?
Nicht wirklich. Oder gibt's was, wo ich Gas hin?
Also die Frage ich habe halt immer wieder die Frage bekommen, ja Chris, bist du auch auf der Fotokina Hörertreffen und ich bin nicht da.
Und lohnt das überhaupt dahin zu gehen eigentlich? Ich war da noch nie. Also ein Freund von mir ist mal zur Fotokina gegangen, hat bei einem Preisausschreiben mitgemacht und eine so geile Kamera gewonnen, weil er der Letzte war, der noch am Stand stand. Also und sie ständig weiter Karten gezogen haben. keiner da, ja, dann der Nächste.
Ich habe vor ein paar Jahren, und zwar 2008, habe ich mal von der Fotokina damals mit dem Boris zusammen eine Berichterstattung gemacht.
Ja.
So richtig mit Kamera, Mikro und rumlaufen. Und das war so eine gesponserte Geschichte. Und das war schon interessant, wenn man ganz viel hier Gear anfassen möchte und da mal ein Equipment und dort mal was testen und so weiter.
Und das lassen die einen auch machen? Also da rennen da nicht ohne Ende Beutelratten rum und also die
ja,
Leute
auch,
mit den
Ja, auch, aber je nach Stand, ich meine, kannst du schon mal hier eine Fototasche ausprobieren oder wir haben damals, weil wir noch so eine Presseakkreditierung hatten, durften dann auch die neue S2 von Leica anfassen, den Prototypen und so Zeug. Also das war dann schon interessant. Ich habe auch damals ein Interview geführt mit Steve Sasson, das ist der Erfinder der Digitalfotografie.
Oh!
Ja. Und habe die erste Digitalkamera anfassen dürfen. Das ist ein Riesending, so ein Labormodell. Das war schon geil, aber ich bin so in den Jahren so ein bisschen aus diesem Gas rausgewachsen. Also ja. Neues Equipment ist für mich immer so eine Notwendigkeit. Ich werde mir jetzt eine neue Kamera zulegen.
Ah,
also die neue 5D Mark IV von Canon. Die Videoleute hassen sie, weil die macht zwar 4K-Video, aber nur in einem irgendwie bescheuerten Format. Und aber ich fotografiere ja hauptsächlich mit dem Ding. Und ich bin auf der 5D Mark II, die 7 Jahre alt ist. Also für mich ist das jetzt ein Quantensprung, was Empfindlichkeit angeht. Das Ding hat Wi-Fi, GPS, ne, was halt heute so eine Kamera haben muss.
Wi-Fi ist geil. Da habe ich mich lange gefragt, was das überhaupt soll, was man
jetzt,
mit dem Scheiß machen möchte. Und das ist halt so angenehm. Du bist irgendwo im Urlaub, machst ein paar Fotos und kannst sie direkt mal aufs iPhone schieben und da schon mal ein bisschen dran rumkroppen und so.
Das ist echt das nett. Oder du hast plötzlich, brauchst halt kein Klappdisplay, weil du hast ja ein Handy, ne, auf dem du dann den
Stimmt,
live
als Fernbedienung.
Das Bild sehen kannst, als Fernbedienung und so weiter. Also es gibt ganz viele Anwendungsbereiche dafür. Und für mich ist das so ein, die ist teuer, ne, die kostet fast 4.000 Schlappen.
Hi, aber gut, wenn du da auch wieder 7 Jahre was von hast, dann ist
aber
das
wird für mich genau wie mit meinem hier Mac Pro, den habe ich auch 7 Jahre benutzt, bis er dann auseinandergefallen ist. Ich hätte ihn auch noch länger benutzen können. Und jetzt ist das halt eine Anschaffung, die ich jetzt mal auf, sagen wir mal, 5 bis 7 Jahre hochrechne und dann ist das völlig okay für mich.
Absolut, ja.
Und vor allem ist die Kamera ein Allrounder, also die kann 7 Bilder in der Sekunde, das heißt, die ist auch für Sport geeignet und die ist für alles geeignet im Prinzip. Tja, also das ist mein, aber es ist kein Gas, es ist nicht so dieses,
geil, will ich eher so, Fuji X70, oh cool, brauche ich zwar nicht, aber ist cool.
Genau.
Will
er, aber genau, also das ist eher jetzt tatsächlich nicht das Wollen, sondern das Brauchen. Dieses, ich jetzt meine Alte, die macht jetzt demnächst echt die Grätsche und muss mal was Neues und deshalb wahrscheinlich vor Weihnachten noch werde ich da mal Kreuze einwerfen.
Ich habe ja so ein bisschen das Problem, also ich hatte mir ja, also eigentlich besteht meine Ausrüstung aus einer Fuji X100 und der Canon EOS 100D als Spiegelreflex. Und ich hatte mir nach unserem Workshop, den wir gemacht hatten in Berlin, da war ja einer, der hatte so eine OMD OMD 10 oder wie heißt die OM? Diese Olympus, weißt du?
OMD EM10,
so heißt
die. Die laufen so von der
furchtbar.
Zunge.
Ja. Hatte so eine dabei und mit der habe ich ein bisschen rumgespielt. Das hat totalen Spaß gemacht und habe ich mir in so einem Anflug von geistiger Umnachtung so eine gekauft. Und ich stelle fest, dass ich fast ausschließlich nur noch mit dem Ding fotografiere, was mich ein bisschen irritiert.
Dann hau das andere weg.
Meinst du, sollte ich tun? Aber die X100 ist so schön.
Ja, ich meine, du tickst ja, was solche Sachen angeht, eh anders. Also du bist dann eher vom Wollen und nicht vom Brauchen getrieben.
Ja, das ja sowieso. Ansonsten würde mir das iPhone wahrscheinlich reichen. Und das iPhone und gelegentliche Flüche, weil das iPhone nicht reicht. Billiger wäre das, ja.
Ja. Egal, also okay. Fotokina ist für mich dieses Jahr, also ich find's toll, wenn jemand da hingeht und sich alles anguckt und dann auch davon berichtet. Also wir haben auf Happy Shooting haben wir den Menschen schon mal den Auftrag mitgegeben, dort doch mal ein Hörertreffen zu machen, wenn auch ohne uns, und was aufzunehmen und zurückzuschicken. Mal schauen, was da kommt.
Aber also schauen.
Persönliche Anwesenheit Fotokina finde ich, also ist für mich jetzt nicht mehr so interessant.
Mhm.
Tja, Follow-up. Wir haben ganz schöne Kommentare bekommen. Wulf und Robert widersprechen vehement. Es gibt Sandstrände auf den Lofoten.
Ich erinnere mich, ja.
Ich hatte da irgendwie, was natürlich völliger, also ja, ihr habt recht, ist natürlich auch völliger Blödsinn, was ihr erzählt habt, weil ich war ja am Strand. Ich habe sogar einen Videobeweis geliefert, weil ich habe einen mitternächtlichen Spaziergang auf YouTube gepostet, am Strand, mit der Mitternachtssonne. Den Link habe ich dir gerade rüber geschickt.
Ja.
Das ist einfach, Chris erzählt in die Kamera und läuft dabei am Strand. Also natürlich gibt's
Sandstrände. Ah, jetzt läuft das im Hintergrund los, ist ja furchtbar.
Ja, der Marius sträubt sich gegen das Thema Nachbearbeitung. Da gab es eine kleine Diskussion in den Kommentaren. Das fühlt sich ehrlicher an, wenn es nicht nachbearbeitet ist und so weiter. Völlig gut, völlig klasse. Wer das nicht möchte, muss das nicht. Dann würde ich aber empfehlen, dann auch JPEG zu verwenden, weil da die Kamera quasi für einen schon eine Menge dieser Nachbearbeitung macht.
Mhm. Was ich ganz interessant finde, ich hatte das ja ähnlich früher, dass ich dachte so, Photoshoppen, das ist doch, ne? Weil man denkt immer direkt so, oh ja, ist Photoshoppen, Nachbearbeiten ist Photoshoppen, Pickel wegmachen, die Brüste größer, weißt du, so die Nummer.
Genau.
Aber als ich dann festgestellt habe, dass das wenig mit Photoshoppen zu tun hat, seitdem mache ich das relativ gerne. Also einfach nochmal ein bisschen die Belichtung hoch oder so, damit man vielleicht noch ein Detail erkennt.
Ich habe auch ganz am Ende der Sendung haben wir wieder die Bilderschau. Da habe ich diesmal 3 Bilder ausgesucht und habe an allen dreien ein bisschen was bearbeitet. Und möchte einfach mal erklären, wie man doch mit ganz einfachen Mitteln eine ganz effektive und schnelle Bearbeitung hinbekommt, die auch sinnvoll ist in dem Moment.
Ja.
Also das machen wir am Ende. Und wer aber dann RAW fotografiert, also sagt, ich will hier das Maximum rausholen, der kann dann eben noch die letzten, sagen wir mal, 20-30% selber rauskitzeln, muss aber dann nachbearbeiten. Mhm. Das ist halt so. Endim hat einen Tipp fürs Thema Gewitter fotografieren. Wir hatten ja letztes Mal die Superkräfte, die geheimen Superkräfte und das Gewitter fotografieren, wo ich gesagt habe, hier Drahtauslöser, macht die Kamera auf Dauerfeuer, macht den Drahtauslöser an und tackert den fest und dann macht die Kamera alle 30 Sekunden ein Bild.
Mhm.
Er macht das noch viel einfacher, die MacGyver-Lösung. Er packt nämlich für Dauerserien bei Gewitter in Ermangelung eines Drahtauslösers einen Pappschnipsel per Paketgummi auf den Auslöseknopf.
Reicht auch.
Ja. Also der drückt den quasi gewaltsam da rein und macht einen Gummi um die Kamera.
Kann man bestimmt mit so einem Streichholz an der Seite, wie man früher Autoreifen platt gemacht hat bei Leuten, die man nicht leiden konnte. Kennst du das noch?
Macht das auf eigene Gefahr.
Ja, das ist sowieso.
Oder das Streichholz ins zu groß geratene Bohrloch, weil der Dübel nicht, naja gut. Und der Elektrobier weist auf eine Selbstbauanleitung für eine Shinerblende hin. Das ist das Thema Scharfstellen auf Sterne bei Nacht ohne Live View. Also wer das möchte, der möge sich die letzte Folge nochmal, möchte sich die Kommentare für die letzte Folge
nochmal rein
zu Gemüte führen. So, das waren die Follow-ups, die ich mir rausgesucht habe. Und jetzt gehen wir nach Grönland.
Jetzt gehen wir nach Grönland? Oh, diese Kälte.
Ich komme ja, nö, überhaupt nicht. Ich komme ja gerade ich habe gerade so ein Reiseklumpen hinter mir.
Aha.
Ich war jetzt eine Woche in Donegal in Nordwestirland.
Mhm.
Und das war wunderschön und ganz toll und alles.
Jetzt weiß ich endlich, wie man das ausspricht. Es ist also einer dieser.
Donegal, nee, ja, Donegal.
Es ist so eins dieser Worte, wo ich seit Jahren denke, nee, ich spreche das einfach nicht aus, weil ich nicht sicher bin, wie man es ausspricht und hinterher klingst du doof.
Ja. Das ist Donegal. Und und irgendwann Anfang des Jahres habe ich mich zusammentelefoniert mit einem Betreiber von Schiffsreisen,
ja,
also oder Schiffsexpeditionen in der Arktis und in der Antarktis, und da haben wir für nächstes Jahr Mai ein Schiff gechartert für Svalbard, also
ein ganzes Schiff.
Ja, aber nur, also sind nur 20 Leute drauf, ist nicht so ganz groß.
Ach so, okay.
Aber
ich habe ein Schiff gechartert, habe ich dann immer sofort so ein Costa Concordia Bild im Kopf irgendwie.
Nee, also für nächstes Jahr ist im Prinzip es ist keine Nussschale, aber es hat schon einen gewissen Komfort und es sind 20 Leute plus 5 Crew an Bord, und da werden wir um Spitzbergen rumschippern und dort Eisberge und Tiere fotografieren. Aber da fiel mir dann für dieses Jahr so quasi Grönland in den Schoß.
So ein Zufall.
Fragte dann der Mensch, sagte, was machst du eigentlich dieses Jahr im August? Ich sagte, ja, da bin ich in Donegal. Und gab er mir ein Datum, 10 Tage, und meinte, bist du da auch in Donegal? Sag ich, nee, da bin ich nicht in Donegal, sondern 2 Tage später. Dann sagte er, gut, wir haben da eine Schiffstour oder eine Expedition um Grönland, im Südosten von Grönland, die sich nicht so verkauft, wie wir das wollen. Möchtest du mal probieren?
Wie die zu verkaufen oder die mitzumachen? Also
also da quasi Leute mitzunehmen auf diese Tour. Mhm. Also quasi denen helfen, das Schiff zu füllen. Und das ist natürlich, also Grönland ist faszinierend und für mich auch immer schon. Und dann dachte ich, naja gut, ich gehe da jetzt kein ganz großes Risiko ein, musste halt eine Mindestanzahl an Menschen mitbringen, damit ich da irgendwie nicht zu viel für meine eigene Reise bezahlen muss. Und dann dachte ich, naja, mach das mal. Auf die Weise kommst du mal nach Grönland. Mhm. Und das explodierte mir so quasi ins Gesicht. Ne? Da waren plötzlich, standen plötzlich irgendwie 10 Leute Schlange, die mit wollten. Also das habe ich noch nicht mal irgendwie auf die Website, habe ich nur im Podcast erzählt.
Ja.
Und plötzlich standen sie Schlange und ich so, hei, jai, 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 jai. Und dann wurden es mir zu viel, weil ich gesagt habe, ich muss ja auch noch so ein gewisses Verhältnis, Anzahl Menschen, die es leiten und Anzahl Menschen, die da mitkommen, waren, damit ich den Leuten auch entsprechend Zeit widmen kann. Und dann wurden es immer mehr und dann habe ich noch einen Freund an Bord genommen und zum Schluss waren wir insgesamt mit 18 Leuten auf diesem Schiff.
Cool.
Also es war unglaublich, wie sich das entwickelt hat. Und ja, dann waren wir in Grönland. Und ich wusste davor ganz wenig über Grönland, außer dass es tierisch geil ist.
Ja.
Also dahin kommst du über Island, also über Reykjavik. Von dort gibt es dann einen Flug nach Kulusuk. Das ist so 2 Stunden Flug ungefähr. Mhm. Und da bist du dort auf so einer Dreckpiste, landest du. Und dann wartete da die Rembrandt van Rijn. So heißt das Schiff, 1924 gebaut in Holland. Als Fischerboot, dann in vielen verschiedenen Eigentumsverhältnissen auch immer wieder verlängert worden. Also hat so einen Stahlrumpf, dann wird das also aufgeschnitten und irgendwie länger gemacht. Das Ding ist jetzt 44 Meter lang.
Wow!
Und
ich habe es gerade gefunden, Oceanwide Expeditions, ist ja mal ein feines Schiff.
Ein Dreimastschoner.
Ist die hübsch.
Und hält 45 Personen davon.
Fährt die unter Segel oder ist das nur noch Deko?
Nee, die fährt unter Segel, wenn möglich.
Ja.
An der Ostküste Grönland war jetzt nicht so viel Wind. Das heißt, wir haben nur 2-3 Mal tatsächlich mit Segeln gefahren. Ansonsten hat die große Diesel an Bord. Wenn die über den Winter nach Holland rüberbringen, um dann dort die ins Trockendock zu tun und wieder aufzumöbeln, dann segeln die meiste Zeit auch tatsächlich, weil das spart natürlich Sprit.
Sehr
und
schick.
Wir waren insgesamt 18 an Bord, plus nochmal andere Passagiere, plus 12 Leute Mannschaft. Und
das ist viel Mannschaft, das kostet dann ja auch wahrscheinlich ein Vermögen, oder?
Also die reine Tour dort, also da, Quatsch, die reine Kabine an Bord mit Verpflegung und so weiter, war jetzt nicht wirklich so teuer. Also ich meine, du musst da schon irgendwie so 2.000 bis 3.000 musst du hinlegen dafür.
Ja gut, aber das machst du, wenn du solche Reisen machst, findest du das ja normal.
Also plus dein Hinkommen natürlich. Wobei bei dem Ding sogar der Flug Reykjavik nach Kulusuk in Grönland inklusive war. Das heißt, es war so, wenn man es umrechnet auf, ich gehe in Urlaub und ich muss ein Hotel bezahlen und ich habe einen Mietwagen und ich muss essen und so weiter, ist das gar nicht mehr so wild, ja, ehrlich gesagt. Ja, und dann geht's da eben auf das Schiff und dann bist du da. Insgesamt waren wir 9 Tage auf diesem Schiff und es ist von der Größe irgendwie ideal. Ne? Es ist nicht zu groß, dass man irgendwie, also nicht so kreuzfahrtmäßig, und es ist auch nicht zu klein, dass man sich ständig auf der Pelle sitzt, sondern man hat da einen großen Speisesaal.
Du sagtest Kabinen, das heißt, du hast deine Einzelkabine da oder was?
Nee, Zweierkabinen, ja, okay, sind das. Zweierkabinen mit Dusche, Klo und ordentlichen Matratzen, also nichts hier Hängematte.
Das war ordentlich luxuriös auch.
Ja. Ziemlich, ja. Also muss man schon sagen, an Bord, Koch an Bord, ein Hotelmanager, der den Übernachtungsbetrieb unter sich hatte, der auch dann abends immer die Bar betrieben hat an Bord. Also es gab so quasi eigentlich alles. Und das Ding ist aber klein genug, dass man da auch in fast alle Buchten und so weiter reinkommt. Ja. Also wir sind dann tatsächlich runter nach Umivik an der Ostküste entlang runtergefahren über Nacht. Das war die erste Nacht, da habe ich kaum geschlafen, weil das Schiff rollt so rechts, links, ne? Und du rollst halt auf deiner Matratze auch irgendwie.
Was macht man dagegen? Dran gewöhnen oder gibt es irgendwie Tricks, sich festzuzurren?
Also ich bin Seitenschläfer, da ist das ein bisschen problematisch. Ja. Die Leute, die auf dem Bauch schlafen, haben damit gar kein Problem. Ja. Ich habe dann aber einen Tipp bekommen nach der ersten Nacht, wo ich morgens mit Augen, mit Tränensäcken dann auf zum Frühstück gekommen bin. Ist es, nimm dir doch mal irgendwie so ein paar Klamotten und stopf die vorne unter die Matratze, mach dir so eine Kuhle.
Ah.
Und dann habe ich das gemacht und dann lag ich so in meiner Kuhle und es war einfach klasse.
Ah, sehr gut.
Also sehr schön. Und dann sind wir quasi über 8 Tage an dieser Ostküste entlang nach Norden gefahren, haben da jeden Tag irgendwie Landgänge gemacht, mit so einem Schlauchboot an Land gegangen. Und
ich klicke gerade die Bilder durch. Da ist so eins, wo so eine dorfähnliche Struktur ist, also ein paar Häuser. Und das sieht aus, als würde da überall Müll rumliegen.
Es gibt da nicht viele Menschen. Dieses Südostgrönland, da leben irgendwie 3.000 Menschen. 2.000 davon leben in einer Stadt in Tassilaq und der Rest verteilt sich so auf Dörfer, so 1, 2, 3, 4, 5 Siedlungen. Wie viele sind, weiß ich gar nicht. Und insgesamt hat Grönland so eine Bevölkerung von 56.000. Das ist weniger als ein Tausendstel von dem, was wir hier haben.
Polarlichter hattest du.
Und die Fläche ist dafür 5-mal so groß wie Deutschland oder mehr als 5-mal so groß. Was meinst du?
Polarlichter sehe ich gerade.
Wir hatten quasi fotografisch hatten wir alles, was man da so erwartet. Das geht also von Eis über, also Eisberge.
Ja, ja.
Und zwar stadtgroße Eisberge.
Ja, das ist ein schönes Bild, bin ich gerade drüber, wo das Schiff vor einem Eisberg steht und das ist ein Gletscher, das ist eine Gletscherzunge. Ne? Ja, genau.
Das ist eine Gletscherzunge. Du hast Gletscher, du hast Eisberge, die da rumschippern, du hast Farben, Formen, Licht, wahnsinniges Licht, du hast auch das ein oder andere Dorf, wobei du die tatsächlich auch alle nur per Wasserweg erreichst. In Grönland gibt es mehr Boote als Autos. Und du hast ja Nordlichter da oben. Also wir hatten auf dem Schiff mehrmals Nordlichter. Kommen wir gleich noch dazu, wie man sowas vom wackelnden Schiff aus fotografieren kann.
Hätte ich jetzt auch mal
gewusst. Ja. Dann hast du Wetterphänomene. Also wenn du ganz runterscrollst in den Bildern, das können wir übrigens kurz sagen, wo die sind. Die sind nämlich auf tfttf.com/greenlandpics. P-I-C-S. Da kann das jeder mal mitgucken. Wenn du fast runterscrollst, dann siehst du dieses dreigeteilte Bild.
Bei mir lädt's gerade nicht mehr. Ich weiß, was soll denn das hier?
Alles kaputt.
Alles im Arsch.
Macht nichts. Also Himmel, Wolken, Wasser. Und du hast tatsächlich fotografisch, ich sag mal, immer so Minimalismus, wenn du vom Schiff aus fotografierst. Also du hast so 2 bis 4 Elemente im Bild. Das ist dann meistens Himmel und Wasser und Eis. Das sind so die Dinge. Manchmal hast du noch Landschaft dabei, manchmal hast du noch ein paar mehr Eisberge, manchmal ist noch ein Wal mit drauf, die gibt's da auch. Und die Schwierigkeiten sind dann natürlich so der Umgang mit Größenverhältnissen. Mhm. Also wie zeigst du denn, wie groß die Dinger sind? Weil die sind teilweise echt Kilometer groß.
Ja, du
also
brauchst halt immer ein Referenzobjekt. Ich sehe gerade einen Eisberg mit einem kleinen Schlauchboot davor. Ja.
Genau, das war so das eine, wo ich gesagt habe, Moment! Und dann fuhren die da vor dem großen Eisberg und der ist noch nicht mal groß. Mhm. Der ist noch relativ harmlos. Und dann fuhren die davor und dann habe ich, ich glaube, 8 oder 10 Bilder geschossen, während die da vorbeifuhren. Also das Schlauchboot in verschiedenen Positionen vor diesem Eisberg und dann war das, weil ich mir nicht sicher war, ne, da war das zum Schluss das, was rausgefallen ist. Mhm. Du hast den Umgang mit Größenverhältnissen, Umgang mit Farben.
Ja.
Weil du hast, also Eis ist weiß, aber Eis ist auch blau dort. Das ist dann dieses sehr komprimierte Eis, was dann einfach blau aussieht. Also teilweise echt so fast schlumpfblau. Mhm. Dann hast du je nach Tageszeit eben auch warme Farben drumrum, also die warme Sonne, die dann so drüber scheint. Und und dann hast du noch manchmal Landschaft, die dann auch noch mal die Felsen, die dann eben im Verhältnis zum Eis wärmer sind. Und dann musst du diese Diskrepanz oder diesen Kontrast zwischen warm und kalt musst du dann eben entsprechend balancieren. Mhm. Dann hast du das Problem Belichtung, weil wenn viel Eis im Bild ist, dann
ist viel Streulicht und alles Mögliche. Ne?
Nicht mal das, das ist gar nicht so schwierig. Aber wenn du viel hell im Bild hast, dann sagt die Kamera, ich belichte mal ein bisschen dunkler.
Ja.
Und dann hast du plötzlich so diese graumatschigen Schneebilder. Das ist übrigens, was ich hier erzähle, ist relevant für jeden, ne? Weil im Winter haben wir zwar keine Eisberge, aber Schnee und Eis. Mhm. Also das kann man schon auch anwenden. Und dann hast du eben das Problem, die Kamera belichtet zu dunkel, da musst du ein bisschen gegensteuern, so dass es good enough ist und dann später eben, da bist du tatsächlich ganz oft auf Nachbearbeitung angewiesen. Ja. Also da geht's fast nicht ohne. Und dann hast du das Problem mit den Kontrasten, weil stell dir mal vor, du hast einen Eisberg mit schöner Struktur und der ist aber weiß natürlich. Und jetzt scheint da die Sonne drauf oder sonst irgendwie Licht und jetzt willst du diese Struktur zeigen.
Ja.
Aber da das weiß ist, reflektiert das Licht immer überall in alle Richtungen. Mhm. Das heißt, die Struktur wird ja sichtbar durch Schatten. Also du kennst das so Streiflicht quer über irgendeine Hausfassade aus Backstein und dann kommt das so richtig raus, weil das Streiflicht dann eben die Strukturen rausbringt. Hast du hier auch aber nicht so dramatisch, weil du so viel Weiß hast, was so viel Licht auch in die Schatten wirft.
Ja.
Das heißt, du musst tatsächlich in der Nachbearbeitung das rauskitzeln, diese Detailschatten.
Aber danach bearbeitest du nicht mehr das ganze Bild nach, sondern wirklich Details im Bild, ne? Jedes für sich oder.
Also viele der Bilder sind tatsächlich gesamt nachbearbeitet, aber bei manchen bin ich tatsächlich hergegangen und gesagt, so Moment mal, diese alles ist perfekt, aber diese eine Fläche, also gerade zum Beispiel das Bild mit dem Schlauchboot vor dem Eisberg, da war alles eigentlich soweit gut. Das hat mir gefallen, auch diese komische Pinkfärbung im Himmel, die da tatsächlich war und eben die kühlere Seite von diesem abgebrochenen Eisberg, aber die Fläche links, die du siehst, diese
Mist, ich habe mich weggeklickt. Warte, welches Bild war das? Ah,
das ist das dritte von unten.
1, 2, da war es genau. Ah, da ist es wieder.
Okay. Oh, das habe ich sogar doppelt drin. Egal. die Fläche, die du siehst, die große Eisfläche, die war halt einfach nur weiß.
Ach.
Und die hat einfach nur scheiße langweilig ausgesehen. Aber du siehst diese geilen Strukturen da drin.
Ja.
Und da bin ich tatsächlich reingegangen und gesagt, okay, ich gehe jetzt nochmal an die Stelle und pinsel mir das in Lightroom, quasi pinsel mir so eine Maske da drauf und ziehe an dieser Stelle die Belichtung noch ein bisschen runter und drehe noch ein bisschen an den Kontrasten. So ein paar Sachen für die das auch mal probieren wollen mit Schnee in Lightroom. Oder in einer anderen Bildbearbeitung, lernt mit dem Histogramm umzugehen. Das ist ein ganz zentrales Ding. Wenn man das...
Mein Angstgegner.
Wir müssen es mal zusammensetzen und das tun.
Wahrscheinlich müssen wir das wirklich mal gemeinsam machen, ja.
Also was du siehst, ich mache noch mal ganz kurz einen 3-Minuten-Abriss über dieses Histogramm.
Okay. Anhand dieses Fotos, was wir gerade sehen?
Anhand dieses Fotos. Ein Histogramm zeigt erstmal nur die Helligkeiten im Bild. Und zwar ist das quasi eine Summe. Man nimmt alle Pixel, schmeißt sie oben in den Trichter rein und dann zählt das Histogramm quasi, wie viele schwarze Pixel, wie viele weiße Pixel und wie viele Pixel der verschiedenen Helligkeitsstufen dazwischen. Und dann wird dieses Diagramm gebaut, was von links nach rechts auf der X-Achse zeigt, schwarz nach weiß. Mit allen Graustufen dazwischen. Und auf der Y-Achse, also in der Höhe, zeigt das Ding, wie viel Pixel des Bildes in dieser Helligkeit entsprechen. Das heißt, das hat nichts mit der räumlichen Helligkeitsverteilung im Bild zu tun, sondern mit dem gesamten Bild. Das heißt, wenn du jetzt ein Bild, was nur graue Pixel hätte, also einfach eine graue Fläche da reinwerfen würdest, dann wäre das Histogramm
durchgehend auf einer Höhe von links nach rechts.
Nein, sondern es wäre nur da, wo es grau ist und da sind alle Pixel. Das heißt, auf der Y-Achse in der Mitte und auf der X-Achse in der Mitte und ein großer Peak.
Ah, okay. Ich hätte gedacht, ich hätte dann einen so einen Balken jetzt durch. Okay.
Wenn du einen waagerechten Balken dir vorstellst, bedeutet das, es sind gleich viele schwarze, weniger schwarze, noch weniger schwarze, graue, hellgraue und weiße Pixel im Bild. Das wäre ein Farbverlauf, ein Helligkeitsverlauf von schwarz nach weiß. Das heißt, so eine große helle Fläche im Bild, die äußert sich dann auf dem Histogramm in einem sehr starken Hügel auf der rechten Seite des Histogramms. Da sind ganz viele weiße Pixel im Bild, also hast du auf der rechten Seite da
wo Hügel.
Hast du einen Hügel oder einen Peak und dieser Peak, der kann jetzt, also wenn der auf der linken Seite vom Histogramm ist, dann ist falsch, weil dann da gehören schwarz. Die dunklen, da gehören die schwarzen und dunkelgrauen Geschichten hin. Wenn er auf der Mitte vom Histogramm ist, passt das auch nicht, weil da gehören eben die mittelgrauen oder mittelhellen Sachen hin, also muss er irgendwo rechts von der Mitte sein. Und jetzt ist die Frage, wo soll dieser Peak sein. Du kannst bei den heutigen Bildbearbeitungen so am Belichtungsregler oder an den Höhen und Tiefen kannst du ziehen und dann siehst du auch, wie sich das Histogramm
bewegt.
Wie sich das verschiebt. So, und jetzt kannst du quasi damit diesen Peak für das Eis, für das Weiße, kannst du quasi verschieben zwischen, ich sag mal, zwischen Mitte und rechts. Und die gängige Meinung ist, zumindest ab und zu höre ich die, das Ding muss ganz nach rechts, weil da ist ja weiß. Das ist aber ein Problem, weil wenn du es ganz nach rechts schiebst, dann ist da zwar weiß, aber wenn du es zu weit nach rechts schiebst, dann ist da auch kein Detail mehr.
Ja, genau.
Also wenn du dir mal diese Fläche anschaust, die besteht ja nicht nur aus weiß, die besteht auch aus grau. Das heißt, du willst diese Werte zwischen ganz weiß und mittelgrau da drin irgendwo haben in diesem Peak. Dazu musst du den Peak aber so weit vom rechten Rand entfernt haben, dass der noch nach oben und unten ein bisschen Platz hat. Speziell nach oben noch ein bisschen Platz hat.
Ja.
Und jetzt gibt es so Bereiche in Bildern, oder Bereiche auf diesem Histogramm, wo manche Dinge hingehören, wo die sich richtig anfühlen. Und zwar ist das bei Weiß mit Struktur, ob das jetzt ein weißes Blatt Papier ist oder eine Raufasertapete oder sonst was, ist das ungefähr bei 3/4.
Von rechts.
Drei Viertel von links.
Von links, okay. Also ja klar, weil du mehr Schwarz haben. Ja.
Viertel vor rechts. Ne?
Viertel also vor rechts.
Der Peak ist quasi vom Histogramm, wenn du von links ausgehst, über der Hälfte, aber nicht ganz rechts, sondern zwischen der Mitte und rechts.
Ja.
Also bei 3/4. Da hast du nach oben und unten noch genug Spielraum, speziell nach oben noch genug Spielraum, dass da Detail abgebildet werden kann. Das heißt, ich habe diesen Peak für diese Fläche tatsächlich so auf ungefähr 3/4, ein bisschen knapp drüber, aber das muss man dann ausprobieren.
Ja, ich meine, das Schöne ist, wenn man sieht's ja, während man schiebt, was passiert.
Man sieht's, wenn der Bildschirm einem auch zeigt, was man sehen will, da kommt dann dieses Thema Kalibrierung und so
noch. Ja, aber das nicht schon wieder, das sprengt dann mein Gehirn.
Wir wollen den Rahmen jetzt nicht sprengen, man sieht's, ist schon okay. So, wenn du das jetzt noch fotografisch unterstützen möchtest, also wir haben jetzt den Peak irgendwo hingelegt, aber du kannst den natürlich schon im Vorfeld beim Fotografieren irgendwo hinlegen. Also wenn du weißt, wie man mit Belichtung umgeht, dann kannst du sagen, die Kamera kriegt es zu dunkel, ich mach's ein bisschen heller.
Ja, dann drücke ich meine AEL-Taste und
Aber mit heutigen modernen Kameras, mit den aktuellen Sensoren, die gerade so rumfleuchen, kannst du so unglaublich noch hinterher an den Helligkeiten drehen, dass ich sowas tatsächlich, wenn jemand Anfänger ist und sagt mal, ich bin noch nicht so ganz fit, was das Thema Belichtung angeht, dann schieß auf Automatik und schieb das nachher hin. Das ist schon okay für die meisten Fälle. Wenn man das tatsächlich jetzt das Hypermaximum rauskitzeln möchte und dann, was weiß ich, das noch drucken möchte und Galerie, und dann die Fotografen wissen dann meistens schon eh, wie es geht. Aber wenn man sich da so jetzt erstmal reintastet, Automatik, aber dann bitte bearbeiten, mit dem Histogramm so ein bisschen spielen. Ist übrigens so ganz nebenbei nicht kalt dort im Sommer. Also wir haben August gehabt, als wir dort waren, und es war tatsächlich an Bord ab und zu mal T-Shirt-Wetter.
Auch im Schatten oder?
Ja.
Also das heißt, auch die Luft ist
warm. Wir hatten Plustemperaturen.
Ja.
Wir hatten Plustemperaturen. Also im Sommer, der ist nicht lange dort, aber da wird's dann auch mal über Null und dann teilweise echt, dass du mal so eine halbe Stunde im T-Shirt an Bord sein kannst, wenn die Sonne scheint. Aber ja, natürlich dann der Wind auf dem Schiff ist ja nichts, was den Wind abhält.
Ja.
Was beim Segelschiff hilfreich ist. Aber es ist dann natürlich windig und da musste ich schon irgendwie einpacken. Aber nicht so jetzt mit Daunenhosen und so ein Blödsinn, das gar nicht. So, also Eisberge fotografieren. Der Peak im Histogramm ist wichtig. Farben? Noch so ein Thema. Die ganzen Bilder, die du da siehst, sind, ich sag mal, slightly enhanced. Und zwar in der Form, dass ich bei fast allen Bildern auch die Kontraste gestärkt habe.
Ja.
Also du wolltest was sagen?
Ja, was ich auffällig finde, ist, der Rotanteil ist, also bei den Eisbergen sieht's immer ein bisschen rot aus.
Die Eisberge oder der Himmel?
Der Himmel.
Ja, das ist auch tatsächlich dann diese Diskrepanz. Also ganz viele dieser Bilder sind bei Abend, am Abend entstanden. Das heißt, da ist tatsächlich viel warme Farben im Himmel. Du hast auch dieses kühle Eis, das teilweise echt blau ist. Das ist teilweise so blau, dass man da noch ein bisschen Weißabgleich verschieben muss, damit es nicht ganz so künstlich aussieht. Und dann wird auch da mit der Rest des Bildes ein bisschen wärmer. Also wenn du das einfach verschiebst auf so eine Achse zwischen kühl und warm, dann wird halt alles, was kühl ist, ein bisschen wärmer und alles, was neutral ist, wird dann noch wärmer. Und viele Sachen sind eben im Abend entstanden, also während der goldenen Stunde.
Ja.
Und was du dann aber tust oft, oder was ich dann oft tue, ist, dass die Bilder sind dann doch relativ flau, weil eben so viel Licht ist und wenig Schatten. Und dann zieht man mal an den Kontrasten, dann kommen plötzlich diese Strukturen raus. Aber was das Kontraste hochziehen auch tut, ist, es verschiebt auch noch mal ein bisschen diese Farbbalance.
Aha.
Und das heißt, du musst dann tatsächlich noch mal ein bisschen an diesem Weißabgleich drehen, bis es dir halt gefällt. Oder bis es sich so anfühlt, wie es sich da angefühlt hat, wo du es geschossen hast. Also die Kamera kriegt das nicht so wirklich toll hin.
Würde das eine analoge Kamera eigentlich besser hinkriegen?
Also ein Film hat ja quasi die Nachbearbeitung so weitgehend schon eingebaut. Also das, was dir heute dein JPEG-Optimierung macht mit Kontrasten und Farben und so weiter, also speziell, wenn du eine Fuji hast, schaltest du auf Velvia und das ist dann eine Simulation des Filmes Velvia. Also wir versuchen heute ganz oft dieses Feeling, das dir der Film gegeben hat, nochmal digital nachzubauen. Das heißt, viele dieser Presets, die man auch kaufen kann, sind eben filmbasiert, weil der Film eh schon so eine gewisse Bearbeitung mitbringt.
Ja.
Also manche Filme haben zum Beispiel stärkere Grüntöne und sind damit besser für Landschaften geeignet. Manche Filme knallen die Farben extrem und haben dann eben so ein poppiges Gefühl und manche sind besonders neutral. Also da gibt's dann eben unterschiedliche Filme, die unterschiedlich mit den Kontrasten, mit den Farben umgehen. Ja, also Eisfotografieren kann man hier toll üben und dann geht man auf so ein Schiff.
Geht man mal schnell aufs Schiffchen und schippert rum.
Genau. War übrigens auch gethemed, diese Expedition. Und zwar
gethemed,
ne, hatte also ein Thema. Und zwar hieß das in Nansens Steps. Also wir haben die Landestelle, die Fridtjof Nansen, der Explorer, der 1888 ist, der über die Eiskappe gegangen.
Aha.
Haben quasi die Landestelle ausfindig gemacht. Das ist nicht so, dass da jetzt jeder hingeht, sondern das ist eher so, interessiert eigentlich keinen, aber das ist quasi so, der Nansen war ein geiler Mann.
Ja.
Und der hat da mit einer völlig Also keiner hätte geglaubt, dass sie das überleben, aber sie haben es alle überlebt, hat eben diese Expedition gemacht, ist da irgendwo in Land gegangen. Einer unserer Guides an Bord, waren zwei an Bord, der hat ein paar Wochen lang hier Recherche betrieben, hat alte Fotos von damals, die damals an dieser Landestelle gemacht wurden, verglichen mit modernen Fotos, um zu sehen, ob welcher Berg da wo von wo gesehen werden kann. Und wir sind uns dann auch tatsächlich ziemlich sicher gewesen, dass das die Stelle war. Nur, dass damals der Gletscher noch weiter ins Wasser gereicht hat.
Hm.
Und sind dann da tatsächlich an dieser Stelle angelandet und sind da mal so ein paar Kilometer ins Land reingegangen. Also es war schon auch so ein bisschen Abenteuer war es schon auch. Das war ganz, ganz nett dabei. Ja, was fotografiert man noch? Landschaften, klar.
Gegend.
Ne? Also Landschaft ist in Grönland so hauptsächlich Steine.
Was auch wieder gute Kontraste macht, ne? Schöne Schatten.
Ist nicht anders als hier irgendwo in den Bergen zu fotografieren. Du hast da ganz wenig Grün, weil die Gletscher haben alles abgeschliffen und es gibt da ganz wenig Nährstoffe im Wasser. Da können also quasi so Pflanzen können da gar nicht so wirklich leben. Also schon, aber nicht viele. Da siehst du mal ab und zu ein Moos oder eine Flechte.
Ja.
Und wenn du tatsächlich Nährstoffe hast, dann ist auch mal irgendwie ein Bächlein, wo noch ein paar Algen drin wachsen, aber das ist dann schon viel.
Mhm.
Also von der Geologie her, Blätterteig, ne? Du hast
so, Blätterteig trifft's gut, ja.
Es ist Blätterteig. Also du hast unglaubliche Texturen, Steine, die mit anderen gemischt sind. Wir hatten einen dabei, der beruflich Geologe ist, der dann uns nochmal erklärt hat, also das, was wir da sehen, das war irgendwie früher mal 30 Kilometer tiefer und wurde dann komprimiert und da wurde geschmolzen und manche Steine sind eben nicht geschmolzen, weil die mehr Hitze abkönnen und dann hast du so Steine mit Einschlüssen und da also wie so gefließende Strukturen, das ist also völlig, völlig verrückt.
Ja.
Dann Wale. Also an Bord.
Die wohnen da ja quasi.
Ja, die wohnen da und zwar ziemlich viele. Und wir haben also jetzt nicht ständig Wale gesehen, aber doch immer wieder. An Bord gibt es so ein Ansagesystem, über das normalerweise so das Essen ausgerufen wird und so. Und der Hauptguide, der das also für uns quasi zusammengestellt hat, der ist dann immer wieder so. Auch mal morgens um 7 vorm Aufstehen. So, wir haben gerade links vorne Buckelwale. Wer möchte, kann da mal gucken kommen. Und dann hast du halt, also bei Walen hast du echt alle fotografischen Möglichkeiten. Also zum einen, du siehst die kaum, das ist das Problem. Die sind halt unter Wasser und dann siehst du, sie pusten. Also blasen dann so Wasserfontänen in die Luft.
Mhm.
Und mal sind sie nah und mal sind sie fern. Und das heißt, wenn sie nah sind, kannst du damit eher weitwinklig arbeiten. Wenn sie fern sind, dann brauchst du halt dein langes Teleobjektiv, musst lange beobachten, bis was passiert, den richtigen Moment abpassen, wenn sie dann tauchen, weil dann kommt die Schwanzflosse raus.
Mhm.
Und dann, wenn die noch in einem schönen Licht ist und vielleicht schön komponiert ist, wenn du Glück hast, noch ein Eisberg dahinter, dann kannst du so richtige Postkarten machen. Und ganz selten, haben wir jetzt gar nicht gesehen, springen die dann auch mal. Also tauchen schnell auf und springen dann so aus dem Wasser.
Das heißt, sind dann eher die Dressierten.
Machen die halt mal. Hm. Was manche auch machen, ich glaube, das sind die Wahlweibchen, die legen sich, also man möge mich korrigieren, aber die legen sich auf die Seite, strecken so eine Seitenflosse aus dem Wasser und patschen die dann ganz laut aufs Wasser. Machen also einen riesen Splash. Und das machen die wohl, um Männchen anzulocken.
Aha.
Das ist halt
also
so.
Praktisch das sich aufplustern des Pfaus nur mit anderen Mitteln.
Der Wal plustert.
Wal plustern, genau.
Genau. Das haben wir gesehen. Ansonsten so mehr Wildlife haben wir dort leider nicht gesehen, ist aber auch in Grönland nicht so reichhaltig. Hm. Also da werden wir nächstes Jahr in Spitzbergen deutlich mehr sehen. Das bezeichnet man so als das Galapagos der Arktis, und Grönland ist mehr für Landschaft und Eis geeignet.
Was du vorhin sagtest, da ist mir was eingefallen, und zwar sagtest du eben, ja, es ist wie bei uns auch Berge fotografieren. Was mache ich eigentlich? Also vielleicht kann ich da auch gar nichts machen. Was mache ich eigentlich, wenn ich in den Bergen, also wir waren in den Bergen unterwegs im Urlaub, Und warte mal, ich versuche hier gerade mal das Foto rauszukramen. Ich habe gerade eins zu Flickr hochgeladen, aber es funktioniert nicht. Wieso geht das nicht?
Du hast gerade irgendwie Netz kaputt, oder?
Public.
Flickr.
Ich weiß gar nicht.
Holgi, nicht wahr?
Ja, genau.
Also bei mir macht das auf. Ich sehe dein Bergebild. Kalterer See.
Den Kalterer See, genau. Warum geht das? Ja. Die haben irgendwie, scheinen die das Interface verändert zu haben. Ah, jetzt habe ich es verstanden. Genau. Also wir waren in den Dolomiten. Mhm. Sind auf den Berg hochgeklettert, von da oben habe ich dieses Foto vom Kalterer See gemacht, und es ist diesig. Kann normal. Ich dagegen irgendwas unternehmen?
Ja, kannst du. Also erstmal ist es normal, weil das ist im Prinzip das gleiche wie der blaue Himmel. Das Licht bricht sich an Partikeln in der Luft und dann wird das blaue Licht wird gestreut. Mhm. Und wird dann eben in alle Richtungen reflektiert, auch zu dir hin. Und deshalb siehst du, je weiter entfernt es ist, desto blauer wird das im Bild. Also zu einem gewissen Teil ist es nicht zu vermeiden. In manchen Gegenden der Welt hast du da weniger Partikel in der Luft. Und also Partikel, ja, Staub ja, klar, und Wasser und was weiß ich alles. Und da ist es dann eben klarer. Das hat dann auch mit der Wetterlage oft zu tun. Aber das ist eher das Normale. Ist an sich erstmal eine hilfreiche Sache, weil was uns das vermittelt, ist natürlich auch so ein bisschen Tiefe. Also wir sind es gewöhnt, je tiefer, je weiter weg was ist, desto bläulicher wird es. Ja. Das heißt, dann nach vorne, du hast hier schön im Vordergrund so Bäume und Gras reinkomponiert. Das heißt, man sieht so ein bisschen die Tiefe. Das hilft, aber das, was vorne ist, ist auch deutlich wärmer als das, was hinten ist. Das nennt man, ich glaube, in Amerika auch immer mal ab und zu so den Disney-Effekt, weil Walt Disney das früher wohl zur Perfektion getrieben hat, dieses Sachen, die weit weg sind. Du musst ja bei so einem zweidimensionalen Zeichentrickfilm auch Tiefe irgendwie suggerieren und das machst du auch unter anderem durch eben Sachen, die weiter weg sein sollen, werden kühler.
Ah ja.
Und das ist also quasi erstmal normal, aber du willst natürlich auch mehr davon sehen. Da gibt es jetzt mittlerweile, ich glaube bei der, also Lightroom CC macht's mittlerweile, also diese Creative Cloud Version, aber auch andere Software macht's mittlerweile, einen sogenannten Dehaze Filter.
Ah.
DHZ. Mhm.
Haze ist
Dunst. Dieser Dunst, genau. Mhm. Also ein Entdunstfilter.
Entdunstung.
Genau, der geht dann her und macht dann A diese, also kannst du auch nachbilden, ne? Der macht dann A diese bläulichen Töne ein bisschen wärmer und B macht er da einfach mehr Kontrast rein, weil was du da siehst, ist eigentlich nur Kontrastverlust.
Stimmt.
Der Unterschied zwischen dem dunkelsten Teil und dem hellsten Teil ist bei den Bergen sehr gering.
Aha.
Wenn du den Vordergrund anschaust, die hellen Äste gegen die dunklen Schatten in dem Baum, die sind sehr groß, dieser Unterschied. Der ist sehr groß, der Unterschied. Hinten im Hintergrund ist es eben mehr Grau in Grau oder Blau in Blau. Und was du da tun kannst, ist, du kannst natürlich so in Lightroom zum Beispiel einen Pinsel nehmen und in dem Pinsel den Kontrast anheben und dann da mal den Berg mit anmalen und dann vielleicht noch ein bisschen den Weißabgleich ein bisschen in Richtung warm verschieben für den Berg.
Wobei ich ja natürlich, ich habe ja auch das, trotzdem noch das Problem, dass der See, der ist ja auch so diesig.
Ja, da machst du da auch noch ein bisschen mehr Kontrast hin.
Das heißt, das ist der ganze Trick, einfach mal Kontrast erhöhen.
Genau.
Ich guck das mal, ist erstmal der Trick. Über das ganze Bild mache.
Ja, dann erhöhst du vorne in dem Bereich, wo eh schon viel Kontrast ist, erhöhst du den Kontrast noch weiter.
Stimmt, und das sieht dann sehr unnatürlich aus.
Und dann verlierst du die Schatten, weil dann säuft dir das Dunkle ab und dann verlierst du das Helle, weil das dann ins Weiße abtaucht.
Richtig.
Das sieht bäh aus. Das heißt, du musst tatsächlich an der Stelle so ein bisschen lokal Kontraste verändern.
Und das geht dann wieder nicht auf dem Handy. Es ist eine Schande.
Ich glaube, es gibt sicher Software, die das.
Ja, klar, gibt's ja immer.
Aber das ist der Trick, ne? Das ist ein Kontrastverlust und den kannst du so ein bisschen ausgleichen. Aber wie gesagt, ne, übertreiben würde ich es nicht, weil dann sieht's wieder. Ich mag das nicht, wenn es dann so fake aussieht.
Ja.
Ja.
Das war das, was ich auf dem Zettel stehen hatte. Und dann wollte ich noch, sag mal, regst du dich auch so über Instagram auf oder ignorierst du es einfach?
Ich benutze es sogar.
Instagram ist finde, toll. Ja, eigentlich ja, aber seit die nicht mehr eine chronologische Timeline haben,
finde ich
mich da nicht mehr drin zurecht.
Das mit den Timelines, lange Diskussion. Das ist mir relativ wurscht. Ich gucke, wenn ich was Schönes sehe, ist schön, und wenn ich nichts Schönes sehe, dann gehe ich wieder weg. Also ich bin da jetzt, ich ich habe schon lange aufgegeben, Dinge, die im Internet durch irgendwelche Timelines laufen, da habe ich schon lange aufgegeben, da irgendwie so eine Vollständigkeit haben zu wollen.
Ah, okay.
Das ist für mich so ein bisschen wie, ich gucke ja auch nicht die Nachrichten der letzten Woche nach, nur weil ich irgendwie ein paar Sendungen verpasst habe. Das sind so Events für mich, die passieren jetzt und dann, wenn die weg sind, sind die halt wieder weg. Das ist meine Twitter-Timeline, das ist in Facebook, das ist sogar mein Podcast-Client, ne? Da ich habe jetzt auch viele Sendungen oder viele Podcasts, die ich höre, wo ich halt mal ein paar Folgen verpasse, die muss ich dann auch nicht immer nachhören. Stimmt. oder nur wenn's Thema tatsächlich spannend ist.
Ja, vielleicht ist das tatsächlich auch die sinnvollste Herangehensweise, einfach zu sagen, naja gut, dann ich erwarte keine Vollständigkeit und ich betrachte dann Instagram jetzt halt wie Fernsehen, wo ja auch andere Leute auswählen, was ich wann sehen darf oder was ich wann sehen soll.
Das ist, ich meine, wenn du jetzt so, sagen wir mal, vom Persönlichkeitsprofil so ein bisschen so ein Completionist bist, also dann so diese Vollständigkeit brauchst, damit es dir gut geht, so ein bisschen OCD, dann ja, ist das schwierig, verstehe ich. Aber ich persönlich bin da schon lang drüber weg. Das macht einen irgendwie lockerer, wenn man da ein bisschen
stimmt
mit den Schultern zuckt und sagt,
locker werden ist ja sowieso das mache ich ja eh gerade.
Ja, und dann fotografisch hast du vorhin noch gesagt, die Aurora, die Nordlichter.
Ja, genau.
Das ist eine spannende Geschichte, weil du bist auf dem Schiff, es ist nachts um 11, es ist dunkel, plötzlich kommt die Durchsage, People, we have Aurora. Und dann rennen alle an Deck und gucken hoch und es ist einfach dieses grüne Gewusel am Himmel. Und so, boah, geil. Und das war wirklich mal, boah, geil. Das ging ab wie nichts Gutes. Es war einigermaßen hell. Das war lebendig. Also es gibt so Nordlichter, die wabern so ein bisschen vor sich hin und laufen sich erstmal eine halbe Stunde ganz langsam warm und bewegen sich dann so zeitlupenartig. Und es gibt halt auch, was sag ich, die Mehrzahl, Auroren?
Nordlichter.
Nordlichter, die sind aktiv. Da macht's bam, bam, bam und dann tanzt das und geht ab und hat dann auch noch andere Farben drin. Und wir hatten beides. Wir hatten so das Langsame, wo du echt auch fotografisch einfach sagst, okay, ich lass mir Zeit. Und das andere, dann diese Corona, das eine Bild, wo man so nach oben am Mast entlang schaut, die war wirklich so tuff, 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 und ging so eine Minute lang und dann war wieder rum.
Geil.
Da kam es von senkrecht oben wirklich, da dachtest du bist so, das hatte so ein bisschen was von so Lichttunnel, Warp 5, wir fliegen jetzt in die Sternen rein, so irgendwie so, das war unglaublich.
Ja, ich habe sowas leider nur mal in klein gesehen, also so, wie nennt man denn das? Ja, in klein halt, also es war relativ...
Ein Auröhrchen,
also relativ dünn und so im Hintergrund irgendwo. Ja. Aber das war schon faszinierend genug, aber was du, also deine Fotos, die sind ja echt, also wenn man das sieht...
Ich war zweimal in Island.
Ja.
Und da habe ich auch beide Male eine Aurora gesehen. Die waren auch geil, aber bei weitem nicht so beeindruckend wie die ich dort auf dem Schiff habe sehen dürfen. Und zwar an drei Nächten. Zwei davon richtig geil, eine so ein bisschen, da wirst du dann, ne, irgendwann gehst und sagst du, ach, Aurora.
Aber haben wir ja jeden Tag hier.
Wir hatten natürlich Glück, ne? Der Himmel war frei. Den brauchst du natürlich dafür, den freien Himmel. Und dann aber die Frage natürlich, ne, wie fotografiert man sowas denn? Also von Land ist das ja schon schwierig genug, aber vom Schiff, das sich bewegt, ist es ja nochmal eine ganz andere Geschichte. Also Belichtungszeiten, je nach Kamera. Ich meine, heute kannst du mit einer Kamera mit ISO 12.800 ja noch ordentlich fotografieren mit den modernen dicken Sensoren. Oder mit einem kleineren, aber sagen wir mal 3200 ist eigentlich kein Problem, 6400 geht auch noch ganz gut. Und dann bist du trotzdem noch, je nach Helligkeit dieser Aurora, bei Belichtungszeiten von einigen Sekunden.
Ja.
Und während diesen einigen Sekunden bewegt sich das Schiff.
Ja.
Und die Aurora bewegt sich auch.
Ja.
So, jetzt ist natürlich, also an Land würdest du einfach sagen, hier Stativ, Fernauslöser, weites Objektiv, in diesem Fall tatsächlich ein 14 mm Weitwinkel, das auf dem Vollformat, also das richtig viel abdeckt.
Wir gucken jetzt, du redest jetzt über das Bild, was mit den Masten oder welches?
Beide.
Beide, okay.
Mhm. Beide. Also du deckst, das sind beide mit dem gleichen Objektiv gemacht. Mhm. Ich glaube, innerhalb von einer halben Stunde sind die entstanden.
Okay.
So, und jetzt hast du ja die Möglichkeit. Wenn du, geh mal erstmal vom Land aus, ne? Stativ hin, Kamera raus, Blende weit auf, du willst so viel Licht wie möglich haben, irgendwie auf den Himmel scharf stellen, siehe letzte Folge und Scheinerblende und so, ne? So, und hast du das und dann probierst du mal. Also, sagen wir mal, ISO 6400, 5 Sekunden, Blende 2.8, wenn dein Objektiv das kann.
Ja.
Machst du mal ein Testbild und dann guckst du mal. Und dann hast du erstmal, bist du blind, weil dein Display auf der Kamera noch vom Tag auf hellste Helligkeit eingestellt ist, weil du da in der Sonne unterwegs warst. Also das ist mal Tipp Nummer 1, ne? Display-Helligkeit ganz runter.
Mhm.
Das darf nur so vor sich hin dümpeln. Ansonsten hast du bei jedem Blick auf dein Kameradisplay erstmal 5 Minuten Pause. Ist nicht ganz so schimlimm, aber so gefühlt,
weil ja, das weil die Aurora halt ja auch schnell wieder vorbeigeht.
Und es blendet halt. Also mach man nicht. Dann ist das nächste Ding, du hast halt viel Dunkel auf dem Bild. Das heißt, dein Histogramm wird tatsächlich so am linken Rand kleben. Das ist einfach, weil die meisten Pixel dunkel sind. Und die Aurora ist so ein bisschen und dann siehst du vielleicht noch so einen kleinen Hubbel so irgendwo in der Mitte und ein bisschen rechts davon und dann war es das schon. Ist auf dem Display dann auch erstmal nicht so deutlich zu sehen. Also du musst dann so ein bisschen probieren, erstmal testen, auf dem Display nochmal angucken. Und das, was du hier siehst, ist zwar relativ nah an dem, was wir da gesehen haben, aber ich habe da natürlich auch nochmal ein bisschen an den Kontrasten gezupft.
Du hast die Kamera am Mast festgebunden, oder? Damit die sich relativ zum Schiff nicht bewegt.
Nö, ich habe ein Stativ auf dem Deck gehabt. Und das ist jetzt die Geschichte, genau. Also du musst in so einem Bild. Also du kannst jetzt wählen zwischen, ich will nur die Aurora, dann gehst du ganz an die Reling und nimmst nichts anderes mit ins Bild, aber das ist dann nicht so spannend. Mhm. In dem Moment, wo du dem Bild einen Vordergrund gibst oder irgendein Element noch, also an Land wäre das eine Landschaft, die da irgendwie mit drin ist oder Gebäude oder Menschen, also manchmal
Laternenpfahl.
Genau, es gibt auch schöne Aurora-Bilder, wo der Fotograf sich selbst reinstellt und dann eben die fernauslöst und dann
man löst ja auch lange genug aus, ja eben.
Genau, muss man ruhig halten.
Ja.
Das geht, aber in dem Moment, wo sich alles bewegt, ist natürlich die Frage, ne, wie denn? Also das Stativ aufs Schiff, dann ist das Schiff scharf, weil du dich quasi ans Schiff verankert hast. Du bewegst dich mit dem Schiff und hast dann zumindest mal einen scharfen Vordergrund. Und ja, dann ist die Aurora nicht ganz so scharf. Aber die Aurora ist eh nicht ganz so scharf. Das heißt, bewegt sich eh. Während diesen paar Sekunden, die du belichtest, bewegt die sich sowieso. Ein bisschen mehr Bewegung fällt nicht auf, ist nicht schlimm. Das ist das eine. Das andere ist, du kannst das natürlich timen. Das Schiff bewegt sich ja nicht ständig, sondern das geht hoch, dann steht's kurz, dann bewegt sich's nach unten, dann steht's wieder kurz. Also du hast diese Wellenbewegung und die hat ja immer einen Berg und ein Tal. Und an diesen Punkten auszulösen, ist natürlich auch nochmal hilfreich, weil dann hast du nicht so viel Bewegung drin. Gehen wir mal kurz zu dem einen Bild mit der Aurora und den Menschen im Vordergrund. Also an Bord hast du jetzt ein Stück Schiff, ein bisschen Leinen, ein bisschen Taue oder wie man die dann nennt. Oh Gott, jetzt alle Seefahrer mögen mir verzeihen.
Schnüre,
genau.
Kordeln und Schnüre.
Genau.
Und Faden.
Und Garn.
Genau.
Und
jetzt, Zwirn. Segelzwirn.
Ich sag dir erstmal, was ich an dem Bild nachbearbeitet habe.
Ja.
Also, man sieht vorne im Vordergrund das Schiff. Mhm. Erstmal der Gedankengang dahinter war, ich will eine Rahmung haben. Ich will eine optische Einrahmung dieser Aurora haben. Mhm. Das heißt, ich habe links Menschen und Mast und oder Menschen und das Ding, was vom Mast weggeht, keine Ahnung. Und rechts eben diese Leinen, die da nach oben gehen und dazwischen die Aurora. Das heißt, wir haben da schon mal so ein bisschen ein gestalterisches Ding, was die Aurora festhält, so visuell. Dann haben wir, was total zufällig, aber geil war, das Boot ist oder das Schiff ist rot beleuchtet. Das Schiff hat Positionslichter.
Ja.
Auf der einen Seite rot, auf der anderen grün. Frag mich nicht, auf welcher Seite. Und das war jetzt so, dass da eben so ein leichter, ganz leichter, den hast du im Auge fast nicht gesehen, so ein ganz leichter roter Lichtschein auf dieses Schiff fiel von dem Licht. Das ist auch noch irgendwie irgendwo reflektiert und so, also das ist ein bisschen diffuser. Und dann hast du eben das Rote im Vordergrund, das Schiff, was scharf ist, und dahinter diese Aurora, und die ist grün. Grün und Rot, Primärkontrast. Das ist einfach perfekt. Außerdem, die Aurora spiegelt sich sogar noch im Meer, also das ist so, ah.
Genau.
Und jetzt guckst du den Horizont an, und der ist bisschen
Sonnenuntergang, ja, so rot.
Ein bisschen Sonnenuntergang noch. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich, und der blaue Himmel noch dazu, weil das war schon ein bisschen blaue Stunde, also Ende der blauen Stunde, aber durch die lange Belichtung ist der Himmel wieder ein bisschen heller geworden. Das heißt, wir haben jetzt so ein RGB-Bild, ne? Rot, Grün, Blau, das Orange noch, das sind so alle Farben drin, das hat sowas. Ach, das fühlt sich so vollständig an. Jetzt ist der Horizont so ein bisschen verwackelt, ein bisschen blurry, aber das ist wurscht, weil du hast ja vorne einen Anker, an dem du dich festhalten kannst. Also den visuellen Anker, das sind eben die scharfen Teile vom Schiff vorne. So, jetzt habe ich da nachbearbeitet. Punkt 1, ich war natürlich nicht der einzige Mensch, der fotografiert hat. Du siehst da auch Menschen, die Kameras hochhalten, und kannst zumindest erahnen, dass hier noch irgendwie das ein oder andere Stativ da steht.
Relativ Panik ausgebrochen.
Ziemlich, ja. Was man dann tut, was man dann hat im Bild, sind ganz viele helle Kameradisplays, die dich anleuchten und die natürlich, also helle Punkte, die natürlich unglaublich Aufmerksamkeit wegziehen.
Die hast du einfach weggeschwärzt.
Die habe ich weggeklont.
Ja.
Sagt hier, du weg, du weg, du weg, du weg, 5 Kameradisplays, zack, weg, fertig, prima.
So das, was man auf Konzertfotos ja mittlerweile auch macht, weil alle ihre Kameras hochhalten.
Genau, wahrscheinlich gibt's da auch schon irgendwie ein Plugin.
Vermute ich auch mal.
iPhone be gone. Und das war die eine Nachbearbeitung. Die andere war tatsächlich so ein bisschen Kontrastanhebung, aber nicht wirklich viel. Also das kam schon fast so aus der Kamera raus. Und jetzt ist plötzlich, weil die hellen Punkte weg sind, ist die Aufmerksamkeit eben mehr bei dieser hellen Aurora. Mhm. Das war die eine Geschichte. Die zweite, das Schiff bewegt sich, und im Himmel ist natürlich nicht nur Himmel und Aurora, sondern auch Sterne.
Ja.
Und manche davon auch sehr hell.
Ah, hast du die rausgenommen?
Und du hast tatsächlich, nachdem das Schiff sich ja bewegt, und du hast, ich habe hier mehrere
so, hast, Stunden gerichtet. Na ja, klar, du hast natürlich hast dann so Bögen. Hast du
lauter kleine Kringel drin.
Ja, 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 ja.
So lauter kleine irgendwie Bögen, Kringel, wie auch immer.
Mhm.
Und die sehen natürlich kacke aus.
Mhm.
Weil so sieht kein Himmel aus. Also habe ich tatsächlich, ich glaube, 45, 50 Kringelchen rausgeklont. Also ich bin da eine halbe Stunde gesessen und habe klick, 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 so einzelne Dinge rausgemacht.
Mhm.
Weil die genervt haben.
Klar.
Oh, und das ist das Bild.
Super.
Das ist also.
Ja, das ist eigentlich, ist dieses Bild die Antwort auf die Frage nach, sollte ich nachbearbeiten oder nicht?
Also Aurora, genau. Das, wobei im Normalfall hast du eben Belichtungszeiten an Land, die sich da, wo die Sterne nicht verschwimmen, die kannst du so drin lassen. Das sieht auch wahrscheinlich noch geiler aus, wenn du da noch Sterne drin hast, aber in dem Moment war das so unnötig wie ein Kropf und hat gestört. Ja, und dann halt viel schießen, also auch bei der Aurora. Die bewegt sich, die ändert sich, die steht nicht still, und das sieht man auch gerade bei dieser Corona, also da kam dann plötzlich von oben, ging's ab wie nix, und ganz schnell hier Stativ nach hinten geklappt, also Kopf nach hinten geklappt, nach oben geschossen, die ganze Takelage hier, und das ist, glaube ich, ein echtes Wort, Takelage. Und
das ist ein echtes Wort, ja. Ich habe zwischendurch versucht nachzugucken, wie dieser Mast heißt, der vom Mast weggeht, aber
Schot?
Keine Ahnung, ja?
Weiß ich nicht. Schreibt's in die Kommentare.
Genau.
Korrigiert uns, wir Seeleute, wir.
Nee, und das Schot ist eine Leine zum Bedienen des Segels. Sie
okay,
an, sie an.
Gut.
Na gut.
Ist okay. Viele Schnüre an Bord. Und da siehst du ganz viele davon, eben nach oben. Ein bisschen stört mich da vorne dieser Außenborder, dieser Yamaha-Außenborder.
Ja, wahrscheinlich, ist ärgerlich.
Wahrscheinlich klone ich da noch den Schriftzug weg und die Zahl, weil die nerven und die lenken vor allem ab. Aber ansonsten, du hast da eben Schiffsteile, die als solche erkennbar sind. Du hast hinten noch die Flagge, die so weht und durch die lange Belichtung eben auch
flattert.
Flattert eben. Und du hast tatsächlich dann eben nicht nur grün in der Aurora, sondern auch weiß und lila, und irgendwie, das war abgefahren. Das war echt abgefahren. Und dann musst du einfach auf so einem Schiff musst du einfach die Augen offen halten. Mhm. Wenn du eins links von den Aurora-Bildern dir mal das orange Bild da aufmachst.
Warte mal.
Das sind
ja.
Das war abends, das hat dieses Licht, das ist so aus der Kamera gekommen.
Wow.
Ich habe ganz bisschen die Kontraste angezogen, aber Farben alles so, wie es da war. Eisberge, die im Vordergrund quasi rumschwimmen, nach hinten eben dunstiger werden, weil da ganz viel Dunst war über dem Wasser plötzlich. Ja. Das war die Abendsonne, die das dann tatsächlich so orange gemacht hat. Und jetzt, also so ich Feuer Dunst quasi. Und das hat, ich weiß nicht mal fünf, eine Minute oder zwei, und dann war dieses Licht weg. Und in dem Moment ist es einfach hilfreich, wenn du A, die Kamera da hast, aha, und B, weißt, wie du das belichten musst. Wobei, das war nicht schwierig, da habe ich einfach mit Automatik belichten lassen. Mhm. Weil da ist genauso viel hell wie dunkel drin in dem Bild. Das okay. heißt, das.
Aber auch das muss man erstmal sehen, oder? Oder siehst du das dann wiederum am Histogramm?
Nee, das war mir klar, dass das funktioniert. Da gehört also, das kriegst du mit der Zeit raus. Erfahrung ist das. Und so komponieren, dass in dem Moment die Sonne, also du siehst rechts oben, wird's ganz hell. Ja. Da ist die Sonne auch knapp neben dem Bild. Aber das habe ich dann so komponiert, dass die Sonne eben nicht mit drin ist, damit da nichts überbelichtet, sondern dass das quasi dass das Bild in sich gleichförmiger wird von der Helligkeit.
Mhm.
Und das ist, glaube ich, so. Das ist mein Lieblingsbild von dieser Reise.
Ach echt? Ich hätte gedacht, das Aurora-Foto wäre es.
Nö, Aurora-Foto war cool, war geil. Hat auch so das menschliche Element mit drin.
Mhm.
Aber ich glaube, das Mistfoto. Aber das ist jetzt, ja, als Musiker hörst du ja auch andere Musik gerne.
Stimmt,
als andere Leute. Ja. Also das ist halt irgendwie. Aber ich weiß, dass das Aurora-Bild funktioniert und dass das Bohr macht. Das ist mir schon klar.
Ja, weil das natürlich jeder auch mal so sehen will, ne? Also.
Ja, kann man da.
Ich will ja, 20, muss man halt.
2018 will ich da wieder hin mit Fotografen.
Fangen wir schon mal an zu sparen. Ja.
Ja.
Ja, wobei das geht auch günstiger. Ich meine, man kann auch irgendwie nach Nordnorwegen fliegen mit einer Billig-Airline, sich da irgendwie einquartieren, dann sieht man sowas auch im Winter.
Wir waren, als wir dann da wieder weggeflogen sind in Kulusuk, da war gerade so eine Reiseleiterin dort, die hat eine Deutsche weggebracht, das war Wikingerreisen, die da Wandertouren machen.
Ja.
In Grönland. Also kannst du da auch machen und ist mit Sicherheit günstiger.
Ja.
Aber hast du halt nicht so viele Eisberge.
Yes, genau.
Irgendwo muss sich das ja auch lohnen, wenn man sowas tut.
Mhm.
Gut, das war mal so ein bisschen über die Fotografie. Dort gibt's sonst noch was?
Ich habe mir auch gar nichts aufgeschrieben. Ich habe auch gerade keine fiesen Fragen.
Dann kommen wir mal zum eigentlichen Hauptsegment. Sie fragen, wir antworten.
Ah, genau. Da,
genau. Das ist, und dann noch die Bilderschau.
Mhm.
Der Robert hat uns, übrigens, wer Fragen stellen möchte, auch fürs nächste Mal, es gibt auf tfttf.com/vrindfragen, gibt es ein Formular, wo man die hinterlegen kann. Ich paste dir mal zwei Links da rein. Also tfttf.com/vrindfragen, klein, alles zusammen, kann man Fragen abliefern für die nächste Sendung. Ich glaube, das ist so ein schönes Segment.
Ja.
Robert, hi, wieso braucht eine Digitalkamera einen mechanischen Verschluss? Haben die Kameras in Smartphones auch einen mechanischen Verschluss? Liebe Grüße, Robert.
Das ist auch eine interessante Frage.
Also, erstmal, wenn du beim Fotografieren einen Klick hörst, dann ist da was Mechanisches. Jetzt, ich versuch's mal so zusammenzufassen. Es gibt mechanische und digitale Verschlüsse. Der Sensor ist erstmal, der das Licht auffängt, ist erstmal ein analoges Teil. Jedes Pixel wandelt quasi Photonen in Ladung um und das tut es, solange Licht auf das Pixel fällt.
Mhm.
Und dann, wenn die Belichtung fertig ist, wird diese Ladung gemessen und wenn das Pixel keine Ladung hat, ist es schwarz und wenn es ganz viel Ladung hat, ist es weiß und irgendwas dazwischen mit den Zwischenwerten. Und jetzt muss, um dieses Pixel tatsächlich definiert zu messen, muss quasi das Pixel erstmal genullt werden. Das heißt, wenn du auslöst, wird erstmal die Ladung aus dem Pixel weggeworfen.
Ja.
Dann wird Licht aufs Pixel gelassen.
Ja.
Und dann, wenn die Belichtungszeit rum ist, eine Hundertstel Sekunde später oder so, dann wird quasi wieder das Pixel dunkel gemacht, damit da nicht noch weitere Photonen drauf fallen. Und dann wird's ausgelesen. Das macht der mechanische Verschluss. Das heißt, der schließt wie so ein Rollladen, der macht zu, dann wird das Pixel geleert, dann wird der Rollladen hochgezogen, dann wird gewartet, bis das Bild belichtet ist, dann wird der Rollladen wieder zugemacht und dann wird ausgelesen.
Mhm.
Das ist sehr einfach mit dieser Mechanik, das zu tun.
Ansonsten müsste man dem Pixel sagen, schalt dich mal ab,
Ne? Genau, und das geht auch. Das wird auch übrigens gemacht. Also wenn du dein Live-Preview, dein Live-View auf der Kamera anschaust, dann macht er das 30 oder 60 Mal die Sekunde sogar.
Oh,
verstehe. Also das besteht aus vielen lauter Einzelbildern.
Ja.
Und es wird zwischen jedem Bild, jetzt wird da aber nicht der Rollladen hoch und runter gelassen, weil dann ist dein mechanischer Verschluss bald kaputt, weil das ist ein mechanisches Ding. Man hat so ein
komisches Rütteln im...
Und es macht die ganze Zeit Klacker, Klacker, das ist auch nicht schön. Nee, aber dann wird Folgendes gemacht, es wird, wie ich vereinfache, ne? Aber es wird quasi immer so zeilenweise dem Sensor gesagt, hey, schmeiß mal deine Ladung weg.
Ja.
Und dann ist die Ladung weg, dann fängt diese Zeile an, Licht zu sammeln und irgendwann wird ausgelesen.
Mhm.
Und das geht jetzt quasi in der Linie, diese Zeile, wird zeilenweise gemacht und das braucht so seine Zeit. Das heißt, du hast nicht das ganze Bild gleichzeitig, sondern du hast so eine Linie, die drüber fährt.
Ja.
Und das ist dann auch verantwortlich für diesen sogenannten Rolling Shutter. Wenn du
so
zum Beispiel eine Seitwärtsbewegung im Video mit deiner Spiegelreflex filmst oder mit deiner Systemkamera, dann hast du manchmal Diagonalen im Bild, die da nicht hingehören. Das ist, weil die Zeile eben ihre Zeit braucht, da durchzulaufen.
Wieder was gelernt.
Und du hast das ein bisschen besser definiert, wenn das mechanisch ist. Dann geht das auf, wird gelesen, zugemacht. Es gibt auch mittlerweile Global Shutter. Das ist dann der digitale Verschluss, der das global mit dem Bild macht. Aber das ist nicht überall der Fall. Und die haben beide ihre Vorteile. Das eine ist, es macht keinen Lärm. Und es ist in der meisten Fotografie auch kein Problem, aber wenn du mit Bewegungen umgehst und so, dann ist dieser mechanische Verschluss manchmal doch noch die bessere Wahl.
Mhm.
Also ist klarer definiert, wann es anfängt und wann es aufhört. Das ist, Smartphones, nö, die haben keinen mechanischen Verschluss. Also zumindest kenne ich, wahrscheinlich gibt's welche, aber so das was ich so kenne, das macht eben den das Geräusch, was du da hörst beim Fotografieren, ist die Kamera. Ja. Das ist ein
Sound Device.
Eine Soundfile, was abgespielt wird. So. Der Johannes fragt: "Hi, ihr hattet schon eine Folge, in der ihr über Lightroom gesprochen habt und wie ihr eure Bilder verwaltet. Verwendet ihr denselben Workflow auch für eure Handybilder oder verwaltet ihr die getrennt?" Also ich kann sagen, wie es ich mache. Ich schieße hier, wenn ich unterwegs bin, mit dem iPhone und da gehen die Bilder in die iCloud und über Apple Fotos wird das dann sortiert, verwaltet und so weiter. Das heißt, ich habe da einen separaten Workflow dafür. Grund dafür ist, weil es halt bequem ist und weil die Bilder über alle Rechner und was ich da hier so habe gesynkt werden. Mittlerweile iOS 10 gerade raus, die Inhalte werden jetzt erkannt. Du kannst jetzt Katze ins Suchfeld eingeben und er findet deine Katzenbilder. Das kann so ein Lightroom zum Beispiel nicht. Und auch wenn du so Sharing machst, also ich möchte jetzt Bilder mit Familie teilen und so weiter, das geht da drin alles sehr einfach. Ich verheirate die beiden aber trotzdem ein bisschen, weil ich nehme in der Regel meine besten Bilder von den Reisen, also meine 4- und 5-Sterne-Bilder aus Lightroom und exportiere die als JPEGs und schmeiß die dann in ein Album in Apple Fotos rein, damit ich die überall auch habe.
Ich bin ja überhaupt nicht so gut organisiert, was das alles angeht. Und ich benutze mein iPhone auch ganz anders. Also ich mache mit dem iPhone sehr, sehr viele Bilder, von denen sind die meisten flüchtig.
Kassenzettel,
genau. Ja, schöne Metapher. Genau.
Preisschilder.
Ja, ja, sowas halt. Ne? Und die wenigen, die ich davon wirklich gut finde, die schiebe ich dann hinterher nochmal in Lightroom und knupper da dran rum. Aber das ist 1%.
Das mache ich auch. Und zwar, wenn ich reise, dann habe ich unterwegs natürlich auch viele Bilder, die ich von Leuten habe in der Gruppe und auch manche Bilder tatsächlich so, ich sag, ich in Luftkommas nur so künstlerisch wertvolle Bilder, die ich auch mit dem iPhone geschossen habe, die ich dann auch nochmal da reinwerfe, klar. Also die dann auch nach Lightroom gehen. Also es geht in beide Richtungen so ein bisschen. Aber so es gibt halt keinen Sync-Prozess zwischen diesen beiden. Ja, und jetzt die Frage, die man potenziell auf eine ganze Sendung oder auf mehrere Sendungen ausweiten könnte.
Dann wissen wir schon, was wir nächstes Mal machen.
Ich mach mal kurz. Ne?
Ja?
Ich weiß auch nicht, ob ich es in der großen Länge überhaupt machen möchte. Andreas sagt, welche Stative und Stativköpfe sind empfehlenswert?
Reichen
Preiswert der Stative oder muss man mehrere hundert Euro in die Hand nehmen, um vernünftige Ergebnisse zu erhalten?
Auweia. Auweia, ey. Ich glaube, ja, das ist, glaube ich, auch sowas, so ein bisschen Linux und Windows, ne?
ich mach mal.
Da kann man, glaube ich, so Betriebssystemkriege drüber entfachen.
Nee,
oder?
Kann man nicht. Kann man vielleicht über den. Also mal ganz kurz. Ja. Warum brauchst du ein Stativ? Damit es nicht wackelt.
Jo.
Damit das Bild nicht verwackelt ist oder damit du lang belichten kannst, also siehe Aurora und so Zeug. Die Aufgabe vom Stativ ist es, Vibrationen zu hemmen. Mhm. Also die Kamera soll einfach ruhig sein. Mhm. Und Vibrationen entstehen durch Wind und den Boden, der sich bewegt. So, dann hast du verschiedene Materialien, die du da auswählen kannst. Also ein Stativ kann aus Stahl sein, aus Alu, aus Carbon oder sogar aus Holz. Mhm. Und die haben wieder unterschiedliche vibrationshemmende unterschiedliche Auswirkungen auf die Vibrationen. Also Holz ist tatsächlich von der Vibrationshemmung am besten. Mhm. Holz ist ein geiles Material, ist halt sau schwer. So Carbonstative sind scheiße teuer, weil die sind leicht und Hightech und so weiter, sind aber auch nicht die besten Vibrationshemmer. Mhm. Deshalb siehst du manche Fotografen, die dann mit einem riesen dicken Carbonstativ rumrennen, damit das dann wieder die Vibrationen hemmt. Dafür ist es dann wieder schwer. Mhm. Die gibt's in verschiedenen Größen, von der 10 € Krabbelkisten-Variante mit gefalzten Aluprofilen als Beine bis zu, ja, wie gesagt, dicken Carbon-Geschichten und so weiter. Die Größe hat so ein bisschen auch mit der Stabilität zu tun, weil wenn du eine schwere Kamera auf ein dünnes Stativ machst, dann kann das auch wackeln.
Ja.
Dann besteht ein Stativ aus drei Beinen, hat eine Mittelsäule in der Regel. Die Mittelsäule ist böse, die ist vom Teufel. Ja. Weil wenn man die auszieht, dann so, hat ja, dann man quasi eine Stange und da.
Und die wackelt dann hin und her, wenn.
Du kennst das noch so von so Leute, die oben auf so langen Stangen sitzen und dann so hin und her wackeln, ja. so Artisten. Mhm. Ne? So ist das mit der Mittelsäule. Dann ja. Deine Kamera macht das Gleiche. Dann gibt es, also ich sag mal so, ich kann auch mit dem kleinsten Stativ stabil arbeiten, indem ich einfach die Beine nicht ausziehe, sondern das klein lasse.
Ja.
Weil lange Beine heißt viele Verbindungen zwischen den einzelnen Beinsegmenten und an jeder Verbindung kann es wackeln. Ein Experiment wäre, nehmt mal euer Teleobjektiv auf die Kamera. Das längste Objektiv, was ihr habt, stellt eure Kamera aufs Stativ, am besten noch die Mittelsäule raus, so ausziehen, so hoch es geht. Und dann schaltet mal den Live-View an. Also, dass ihr das Bild live seht und dann zoomt da mal rein, also digital auch reinzoomen, soweit es geht. Und dann macht auf irgendwas scharf und dann stapft mal neben dem Stativ auf den Boden. Und dann sieht man relativ schnell, wie gut das eigene Stativ ist. Aber mit dem Ganzen hier Technik und Gas und vielleicht hören auch viele zu, die jetzt eine Rechtfertigung suchen, endlich mal wieder ein neues Stativ zu kaufen. Was viel wichtiger ist, ist die Kette von unten nach oben. Bei den ganzen Verbindungselementen, dass die Stabilität des Stativs hängt ganz massiv davon ab, wie man damit arbeitet. Also du hast ja Verbindungen. Du hast ja erstmal die Verbindung Fußboden oder Boden zu Stativ. Mhm. Das kann, der Boden kann aus Stein sein, das kann aber auch Gras sein. Ne? Das haben wir da schon mal möglicherweise eine Ecke, die wackelt. Dann hast du zwischen den einzelnen Beinsegmenten Verbindungen, die natürlich locker oder festgezogen sein können. Und manchmal sind das 3 oder 4 Beine, also Segmente. Und je mehr das sind, desto instabiler wird das Stativ. Dann hast du zwischen Stativ und Stativkopf eine Verbindung. Weil obendrauf auf dem Stativ, die günstigen sind quasi integriert, aber normalerweise kauft man sich ein Stativ, was aus Einzelteilen besteht. Ja. Also du machst einen Kopf A auf ein Stativ B obendrauf. Das kann man festziehen oder es lassen. Wenn das locker ist, ist auch doof.
Ich beginne übrigens gerade zu verstehen, warum ich kein Stativ habe. Aber ja.
Ich mache das mal kurz noch fertig. Dann hast du unten an der Kamera hast du eine Stativplatte, die dann zu dem Stativ passen muss. Damit kannst du die Kamera quasi raus und reinmachen ins Stativ ganz schnell. Das heißt, du hast zwischen Stativ und Stativplatte hast du eine Verbindung. Die kann auch locker oder fest sein. Dann hast du zwischen Platte und Kamera eine Verbindung. Die kannst du auch locker oder fest machen. Das heißt, du hast von unten bis oben im schlimmsten Fall irgendwie 8 oder 9 Verbindungsteile, die alle an denen es kranken kann. Das ist so mit der Kette und dem schwächsten Glied. Das heißt, du musst lernen, mit dem Stativ umzugehen. Mhm. Und was ich ganz oft sehe auf irgendwelchen Touren oder Workshops, dass Teilnehmer vorher das nicht gemacht haben. Also sagen, hatte kein Stativ, aber dafür kaufe ich mir jetzt eins. Und dann können sie nicht damit umgehen. Und das müssen sie dann lernen. Also das bringe ich denen dann dabei. Aber ich hatte einen Teilnehmer, super netter Mensch, war auch nicht ganz arm und ist dann vorher in den Fotoladen gegangen. Ja. Großer Fehler, dem Händler zu sagen, berat mich mal, ich kenne mich nicht aus. Das ist für den das Signal.
Plötzlich kaufen alle Manfrotto, genau.
Ja. Genau, und dann hat der sich ein sehr teures Stativ mit einem sehr teuren Stativkopf verkaufen lassen. Was, also Andreas sagt, muss man mehrere hundert Euro in die Hand nehmen. Der hat mehrere tausend Euro in die Hand
genommen. Alter Vater.
So, jetzt hast du das High-End-Stativ. Das ist schön, das ist auch dann rock solid. Mhm. Und dann hast du noch einen High-End-Stativkopf, der Funktionen hat, die du nicht brauchst. Und in dem Fall war das dann ein Kugelkopf. Da gibt's auch noch verschiedene Kopftypen. Also allein darauf können wir eine ganze Sendung machen. Hey. Aber der Kugelkopf ist so ein viel benutztes Ding. So, und jetzt ist dieser Kugelkopf, der normalerweise im einfachsten Falle eine Schraube hat, ja, mit der du diesen Kopf löst, dann
bewegt sich das,
die Kamera oder du bewegt fest, und dann bewegt, dann machst du wieder fest und dann hält das. Und das ist die einfachste Variante. Die etwas advancedere Variante hat dann noch so eine Friktion. Also du kannst die Stärke der Friktion mit einer zweiten Schraube einstellen. Mhm. Das heißt, wenn du den aufdrehst, fällt nicht gleich die Kamera runter, sondern du kannst dann halt so ein bisschen schieben und gegen den Widerstand schieben und den Widerstand stellst du ein. Die nächste Variante hat drei Schrauben. Da hast du dann eine dritte Schraube, mit der du die horizontale Achse, also wenn du ein Panorama schießen willst zum Beispiel, aufmachen kannst, ohne den Rest zu bewegen. Und dann ist aber schon genug, das reicht. Der Stativkopf, den dieser Mensch mitgebracht hat, hatte fünf Schrauben. Ja, und diese fünf Schrauben, denen war mir überhaupt nicht klar, was zwei davon tun.
Geil.
Und wir haben, also ich habe das dann zufällig gesehen, bin da hingegangen, sagte, na, klappt alles mit dem Stativ. Und hab so an die Kamera geschubst und die wackelte halt so rum, weil sie gar nicht fest war. Also
Schlacker.
Mehrere tausend teures Stativ. Scheiße. Mit einer schlackernden Kamera oben drauf. Also da hätte man auch die Kamera irgendwie auf einen,
siehst du, ich hab
meinen Stock, den man am Strand findet, mit Tesa festkleben können.
Ich habe mein Gorillapod Micro, das ist dieses Dreibein mit dem Winzkugelkopf, wo man auch nichts verstellen kann, also nicht feststellen kann, sondern der lässt sich einfach mit etwas Aufwand bewegen. Und dieses mit diesen Knubbelbeinchen. Das finde ich auch ganz hübsch, weil damit kann man die Kamera an Geländer, ja, und so dran knubbern. Mhm.
Also du hast immer einen Zielkonflikt bei so Stativen. Ja,
genau.
Du willst, wenn du verreist, natürlich kein schweres Stativ haben, aber leichtes Stativ bedeutet halt dünne Beinchen, wenn es kleines Packmaß hat, hat es halt irgendwie fünf Beinsegmente. Ich übertreibe jetzt, meistens sind es nur drei bis vier, aber ja, je mehr Segmente, desto kleiner kannst du das Ding packen, aber desto instabiler wird es. Und damit du die Höhe erreichst, hat es dann auch noch eine Mittelsäule, die dann 30 Zentimeter... Also dann hast du keine Stabilität, vor allem wenn Wind bläst. Aber also Andreas, du musst jetzt nicht irgendwie 1000 Euro in die Hand nehmen. Ist aber, ich sag mal, das ganz günstige Aluprofil gepresste 20 Euro Stativ aus dem Fotoladen würde ich jetzt auch nicht nehmen. Mhm. Irgendwo zwischendrin liegt die Wahrheit. Und wenn du so ein bisschen modular bist, also sprich, wenn du ein Stativ mit separaten Stativkopf kaufst, dann kannst du auch mal irgendwann den Stativkopf auf ein neues Stativ tun oder ein neues Stativ unter den Stativkopf drunter tun. Und dann geht das schon einigermaßen. Generell weniger Beinsegmente sind besser. Das Material muss nicht gleich Carbon sein. Also ja, preisbewusst ist Alu zum Beispiel ein gutes Material. Das ist zwar jetzt nicht so super leicht, aber immer noch leichter als Stahl oder Holz und kostet deutlich weniger. Und im Zweifelsfalle, das Stativ muss jetzt nicht unbedingt 1,80 Meter groß sein, damit du da im Stehen fotografieren kannst, sondern setz dich hin.
Ja.
Mach das Stativ kürzer.
Oder stell es auf irgendwas drauf, was sowieso da ist und was stabil ist.
Genau. Fels, also ich
oder so.
Fotografiere ganz viel jetzt wieder in Donegal. Ich bin fast immer irgendwo, ich hatte dann natürlich auch noch so eine Windregenhose an, ne, wo du dich dann auch locker auf den Boden setzen kannst mit. Und habe dann ganz oft eben von den drei Beinsegmenten meines Stativs eben gar keins ausgefahren, sondern nur diese Hauptbeine genommen und das
nur die Stange hochgekurbelt.
Nicht mal, nee, genau, nur die Stange hochgekurbelt. Nein, Stöckchen gefunden, Tesafilm Und dann hast du plötzlich auch mehr Stabilität. Also du kannst da ganz viel machen mit Technik und brauchst gar nicht so viel in Equipment investieren. Mhm. Das waren die Fragen.
Das waren die Fragen. Ja, mehr Fragen, den Link gibt's auf vrind.de. Klickt einfach drauf, genau. In den Shownotes.
Was jetzt machen jetzt wir noch die
Bilderschau, genau.
Die Vrind-Bildersau.
Die Bildersau.
Genau, Marius. Ich habe jetzt mal drei gewählt und habe gesagt, ich schau mir die an und habe jetzt aber jetzt nicht, also wer da mitmachen möchte. Schöne, geile Bilder sind gut, aber ich suche da ganz gerne auch mal ein Bild raus, wo man ein bisschen noch was
dran erklären
kann und machen kann.
Marius ist Bicycle Ride. Ja?
Bicycle Ride und das Bild ist erstmal, was sieht man? Man sieht halbe, oben die obere Hälfte ist der Himmel, unten ist die Landschaft, das ist eine flache Landschaft, rechts ein Baum, links zwei Windmühlen und dann vom Fotografen aus geht ein Weg zum Horizont und am Horizont, da wo der Weg quasi über den Horizont geht, ist ein Fahrradfahrer.
Genau. Beziehungsweise ist das ein bisschen ist eine leichte Steigung, ne? Also das ist, ich glaube, also
sieht so aus, ja, so als ob das so eine kleine Kuppe ist.
Genau. Nachher. Und auf der Kuppe aber der Radfahrer. Genau.
Ist der Horizont.
Und es ist zu dunkel. Das sehe ich auf Anhieb.
Gut, das Bild besteht jetzt aus zwei Teilen. Der obere Teil ist der Himmel, der ist sehr hell, weil die Sonne da frontal in die Linse knallt. Ja. Und dadurch sagt die Kamera, oh, ist mir zu hell, ablenden. Ich muss dunkler machen. Und dann säuft der Vordergrund ab. Ich habe jetzt mal zwei Sachen an diesem Bild verändert. Ich habe das jetzt mal hier Drag und Drop einfach genommen, habe das in Apple Fotos reingeworfen, aber das geht mit jeder Bildbearbeitung.
Du hast genau das gemacht, was ich auch gemacht hätte. Highlights runter, Shadows hoch.
Genau. Ja. Also Shadows, die Tiefen nach oben, dann wird plötzlich vorne die Landschaft sichtbarer, die Highlights runter, dann wird der Himmel noch ein bisschen strukturierter. Mhm. Außerdem habe ich den Horizont gerade gerückt, weil
das ist ja auch
Bild so auch krumm.
Seit Heisterkamp mich da gescholten hat, sehe ich das ja auch immer. Das ist
ja, das geht. Du, ich habe aus Versehen eins gepostet von Donegal mit einem schönen, mit dem Fanart Lighthouse drauf, also ein Leuchtturm im Morgengrauen. Wir sind früh aufgestanden und geil dieses Bild und habe das gepostet auf die sozialen Medien und hinterher fiel mir auf, scheiße, der Horizont ist total krumm. Das war sehr peinlich. Ja, also die Bearbeitung ist simpel. Das kann jedes Programm, Horizont gerade rücken und
das kannst du sogar im Handy machen, wenn du es mit dem Handy
bist. Das kriegst du im iPhone auch hin oder im Handy. Also im iPhone ist es einfach, da gehst du unter dem Bild auf diese drei Bearbeitungspunkte. Nee, nicht die drei Punkte. Dieses Einstell.
Ja, was auch immer es jetzt ist mit der neuen Version.
Und da klappst du dann einfach die Helligkeit, die Lichter, klappst du auf und darunter findest du dann die Highlights und die Shadows, was immer das auf Deutsch ist, Höhen und Tiefen wahrscheinlich. Oder
ich weiß es gar nicht, muss man gucken.
Lichter und Schatten.
Glanzlichter und Schatten, genau.
Glanzlichter und Schatten und dann machst du Glanzlichter runter, Schatten hoch. Wenn du das im iPhone aufmachst, dann und dann auf, was ist es denn, nicht drehen, sondern Crop. Gehst, also zuschneiden oder beschneiden, da kannst du das Bild dann auch, da kannst du den Horizont gerade rücken, beziehungsweise das iPhone, die Kamera im iPhone oder die Bildbearbeitung findet das und macht das für dich automatisch. Ja,
aber manchmal findet sie auch was Seltsames.
Ja, manchmal nicht, aber in diesem Falle ist es eindeutig, da geht dann die Software her und machst das Ding auf und plötzlich machst du flupp und das Ding ist gerade. Also das ist das. Also das sind ganz, ganz einfache Kontrastbearbeitungen. Mhm. Und die funktionieren auch relativ gut.
Auch wieder ein Plädoyer für das Nachbearbeiten von Bildern, weil gerade bei diesem Bicycle Ride, es ist ein tolles Bild, aber es ist halt sehr, sehr schade, dass man die Struktur der Felder oder der Wiesen, die da im Vordergrund sind.
Also inhaltlich finde ich das klasse, ne? Ja. Dieses, wir machen den Weg frei, ne? Du hast die Straße und die leitet dann den Blick so wie so eine Landebahn nach hinten und da ist dann auch tatsächlich was, nämlich eine Person. Das ist einfach geil, das ist cool, das ist klasse. Aber das wird so ein bisschen getrübt eben durch den Hell-Dunkel-Geschichten. Der Flo, die Scherenschnittschneider. Die Scherenschnittschneider.
Ganz interessant, was du gemacht hast. Du hast das Bild einfach gespiegelt.
Ich habe eine inhaltliche Geschichte. Ja. Also, du siehst zwei asiatische ältere Menschen, ein Mann, eine Frau. Und du hast... sie hat irgendwie unten nur noch die Hälfte der Zähne und das ist erstmal so ganz schön, aber
Was du hast, ist, du hast so eine, also es gibt so drei Elemente in dem Bild. Die Frau ganz rechts, der Mann eher so in der Mitte und im Hintergrund noch irgendwie ein Auto oder sowas, was aber derart unscharf ist, dass man eigentlich da nur einen Farbfleck, einen grünen Farbfleck
sieht. Und du hast von vorne nach hinten einfach einen Schärfeverlauf. Die Frau ist scharf, der Mann ist unscharf und das Auto ist noch unschärfer.
Genau.
So, jetzt passiert aber Folgendes. Wir in unserer westlichen Kultur, wir erforschen Bilder eher von links nach rechts.
Ja.
Das heißt, wir sehen zuerst das Auto, dann den Mann, dann die Frau.
Genau.
Und was wir am gernsten anschauen in dem Bild, ist die Frau, weil die Frau ist scharf.
Ja.
Und da, wo die Schärfe ist, guckt man gerne hin. Die hat eine tolle Struktur in ihren Haaren, die hat die Augen, die hat da so ein Glanzlicht im Auge in dem einen, da guckt man hin, dann noch die Zähne, die da fehlen, die Kauleiste, das
roter
ist interessant.
Roter Pulli,
da willst du hingucken. Ja. Der Mann ist dann unscharf, aber den siehst du quasi, wenn du von links nach rechts durchs Bild gehst, zuerst.
Ja. Also und das Auto irritiert. Also es
irritiert
tatsächlich. Weil man will die ganze Zeit auf die Frau gucken, aber man will auch die ganze Zeit auf dieses Auto gucken. Das ist so ein Double.
Genau, du willst von links nach rechts erstmal das Auto sehen und den Mann, der Mann ist unscharf, die Frau ist soweit rechts so. Und jetzt habe ich gesagt, okay, wir passen das mal auf unsere westliche Bildrichtung, also es ist unsere Schreibrichtung, ne? Passen wir mal an und hab das Bild einfach mal genommen und hab's gespiegelt. Kannst du da ja machen.
Kannst du locker
Menschen
machen.
Kennt keiner.
Ja.
Das heißt, ja, gespiegelte Menschen sehen anders aus als, das kennt man ja von sich.
Ja.
Wenn man sich auf dem Foto sieht, sieht man anders aus als im Spiegel. Und das heißt, die spiegelt man, dann ist die Frau das schärfste Element im Bild, tatsächlich von links nach rechts auch das erste Element im Bild. Mhm. Dann ist plötzlich der Mann da hinten, der da unscharf ist, gar nicht mehr so schlimm. Und dann habe ich es noch ein bisschen gekroppt und habe das Auto noch ein bisschen weggekroppt.
Genau, dass die
weil
Person.
Das spielt überhaupt keine Rolle, das hat überhaupt keine Relevanz in dem Bild. Und da jetzt im Bild keine Schriftzüge und andere Dinge sind, die wir erkennen können, ist das mit dem Spiegeln überhaupt kein Thema.
Stimmt.
Und dann funktioniert es einfach deutlich besser.
Also so eine Idee, auf die wäre ich nicht gekommen. Ich hätte mich immer gewundert, warum mein Foto irgendwie nicht so schön ist. Aber es einfach mal zu spiegeln hätte ich, ja, klar, weil man die Gesichter nicht kennt.
Tja. Die Sachen linkst du mal in den Shownotes?
Ja, sind schon.
Kann jeder gucken, die ich jetzt, ich habe mir jetzt einfach mal die Freiheit genommen, die Dinger zu bearbeiten und online zu stellen. Sollte das einer von euch dreien nicht mögen, dann sagt Bescheid und ich nehme sie wieder weg.
Kommen wir zum letzten Bild. Was ist denn das? Ist das ein Erdmännchen? Nee, was ist denn das?
Irgendein Tier, Nikolas, also nicht das Tier heißt Nikolas, sondern Nikolas hat es fotografiert und er nennt das hinter Gittern. Und das ist, ja, was ist denn das?
Ein Tier. Ein ganz nett aussehendes Tier, das durch einen Gitterzaun guckt und sich gleichzeitig an den Gittern festhält. Und das sieht dabei sehr menschlich aus.
Das ist genau das, was bei dem Bild auch super funktioniert. Ja. Vor allem die großen orangen Augen.
Anthropomorphisierung.
Genau, das sieht so ein bisschen traurig aus, ne? Das machen die Augen und das ist so ein bisschen so, ich bin hier gefangen und, die Schärfe liegt auf den Augen, das ist gut, das funktioniert, da gehört sie hin, so gefühlt.
Ja.
Und da habe ich jetzt fast gar nichts gemacht, ich habe nur eine winzige Kleinigkeit getan.
Okay, ich finde es nämlich nicht, ich bin gespannt.
Ich habe ganz einfach das Bild noch ein klein bisschen so gerade gerückt, dass der linke senkrechte Dings vom Zaun parallel zum Rand läuft.
Stimmt, das läuft da ist ein bisschen Bild. Unruhe drin, ja.
Und das ist nicht nötig, muss man bei dem Bild nicht machen. Ich habe nur lange gesucht, ob ich überhaupt was tun will bei dem Bild und dachte mir, naja gut, also ich versuche Bilder immer so ein bisschen optisch zu verankern.
Ja.
Und in dem Moment ist der Anker natürlich der Bildrand, vor allem wenn da Dinge parallel verlaufen und wenn die dann nicht ganz parallel verlaufen, macht das so eine minimale Unruhe. In dem Fall, vergiss es, ist nicht wild, aber wenn man wollte, das ist jetzt Meckern auf ganz hohem Niveau, könnte man das eben auch noch ein bisschen gerade rücken. Aber würde ich vermutlich selber gar nicht tun.
Man muss es auch erstmal merken. Und wenn man, wenn du jetzt so gezielt hingehst, sagst du, mal gucken, was ich da tun kann. Aber
also wenn man
oder hast du das im Gefühl? Also spürst du, dass da was nicht stimmt und was gemacht werden muss?
Nee, aber ich weiß, dass manche dieser Dinge, ich meine, da ist es jetzt nicht so wild, aber gerade so ein Horizont mit Wasser, wenn das abschüssig ist, dann widerspricht das unseren Erfahrungen und dann wird der Betrachter auch bei einem halben Grad Wasseroberfläche, die nicht ganz im Wasser ist, sprichwörtlich, wird das merken, wird das fühlen und vielleicht nicht den Daumen drauf halten können, aber da irgendwas stimmt nicht ganz. Und damit kriegst du das quasi weg. Das ist jetzt in dem Fall, wie gesagt, vergiss es, ist nicht wichtig.
Ja.
Aber wenn das jetzt noch ein Grad weiter wäre, dann wäre es wahrscheinlich deutlich sichtbar. Aber ich unterstelle Nikolas einfach mal, dass er das, dass das schon so richtig ist und dass er das auch so gewollt hat.
Ja. Ja, damit sind wir dann mal wieder am Ende der Sendung.
Genau.
Einsendungen für die Bilderschau, genauso wie Einsendungen von Fragen, die ihr habt, die Chris dann beantworten kann, weil der sich auskennt, einfach über die Links, die ihr auf vrint.de findet. Und dann danken wir noch für die Aufmerksamkeit. Ne?
Dankeschön.
Gerne.
Wer redet, ist nicht tot.